Congestion Control ist die Idee, das Internet ist Packet-Switched, also Packet-Based. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit Cloudflare rede, dann habe ich nicht meine eigene Verbindung, wo ich so viel darauf schicken kann, wie ich will, sondern es werden Pakete geschickt. Okay, ich glaube, wir haben Konsens zwischen uns zwei. Wir wollen den Kram verschlüsseln. Mhm. Wir sehen aktuell 92% des kompletten Internet-Traffics verschlüsselt, 6% lokal und dann den Remaining ist HTTP ohne Verschlüsselung. Also HTTPS hat geklappt auf dem Internet. Super. Erster Schritt.
Revision 709. Wir sind heute zu zweit. Aus dem Team bin nur ich dabei, der Shep, und das bedeutet, wir haben einen Gast, und zwar den Max Inden. Hallo Max.
Hallo, moin.
Moin, schön, dass du dabei bist. Du bist aus Berlin zugeschaltet, richtig?
Ja, ganz genau, ja.
Genau, und du arbeitest für Mozilla, aber genau, mehr will ich gar nicht sagen. Erzähl mal, wer du bist und was du machst.
Okay, ja, sehr gern. Genau, ich arbeite bei Mozilla als Software-Engineer, genauer als Networking-Engineer. Und hier arbeite ich im Networking-Stack von Firefox. Fokussiert bin ich vor allen Dingen auf Quick, wo ich mir ganz sicher, dass wir darüber sprechen, und HTTP3 und alles, was da so drumherum sitzt, wie zum Beispiel Webtransport, Mask, aber generell viel Interesse am Firefox-Networking-Stack, was natürlich ein riesiges Softwareprojekt ist. In der Vergangenheit habe ich viel an Prometheus gearbeitet. Prometheus ist ein Monitoring-Tool, vor allen Dingen mit der Integration in Kubernetes, unter anderem bei Red Hat und Co. Habe dann viel Peer-to-Peer-Networking-Software gemacht und vom Peer-to-Peer-Bereich bin ich dann über Quick quasi in Firefox reingeschlittert.
Genau, und du bist ein Rust-Fan.
Ja, ganz großer Fan, ja. Ich sehe das als den... Also, ganz großer Fan von Memory Safe Languages. Das ist so mein wichtigstes Argument. Mhm. Gerne Rust. Ja, natürlich großer Rust-Fan, aber das ist nicht so sehr das, was ich pushen möchte, sondern bitte mehr Memory Safety.
Ja, okay. Ja, ich weiß gar nicht, was... Also, bei Rust weiß man das. und ich habe immer das Gefühl, so, wenn man das will, dann ist Rust einfach die Sprache. Mhm. Aber... Genau, es scheint ja durch. Es gibt auch andere Sprachen, die das können. Ich weiß nicht.
ja, genau. Da solltet ihr, glaube ich, euch jemand anderen einladen, um auf die
Sprachen
rauszugehen. Aber ja.
Ja, nee, das sind ja auch die Falschen wahrscheinlich dafür. Generell als Podcast und auch die Hörerschaft des, genau, also ein paar werden es schon wissen, aber.
JavaScript wäre eine davon.
Echt? Ah ja, ja, okay. Ja, gut, logisch. Ja, okay, verstehe. Ja, macht Sinn.
Genau.
Ja, aber es ist ja kein, ja doch, es ist auch eine kompilierte Sprache, aber eben anders kompiliert als Rust. Ja. Okay, genau. Und du hast es schon angedeutet, der Folgentitel hat es auch schon hergegeben, denke ich mal. Wir wollen heute über Networking sprechen mit Fokus auf HTTP3 und Quick. Mhm. HTTP3 hat man schon gehört, Quick vielleicht nicht unbedingt. Und genau, dann nehmen wir noch so hier und da ein paar so Sidequests mit, die vielleicht nicht unbedingt mit HTTP3 und Quick direkt zu tun haben, aber die auch in dem modernen Networking-Stack jetzt neuerdings drin sind und genau, mit denen du dich auskennst. Vielleicht starten wir mal einfach damit. Also ich bin 2016 mit einem Talk über HTTP2 rumgetingelt und habe allen Leuten erzählt, HTTP2 ist der Heilsbringer, erlöst uns von allen Problemen, die wir haben mit vor allem was so Web-Performance angeht, die HTTP1 eben so mit sich gebracht hat, das ja sehr alt ist, ne, von 1991, glaube ich, oder so in der irgendwie so.
Da müsstest du ja auch wieder jemanden anderen einladen, glaube ich.
Nee, doch, ich hatte das sogar meinen Talk damals, aber es ist halt 10 Jahre her. Genau, aber so jetzt HTTP2 haben wir bekommen mit vielen coolen Features, so Header-Compression, dann irgendwie gab es ja noch HTTP2 Push, war ja auch Server-Push, war ja auch noch so ein Feature. Und eigentlich war alles super, dachten wir. Aber jetzt, 10 Jahre später, gibt es ja HTTP3. Und da wäre jetzt die Frage, oder genau, wir wollen darüber sprechen, warum? Warum gibt's das denn? Also ich meine, eine höhere oder eine neue Version von was ist natürlich immer nicht schlecht und sagen wir nie nein. Und benutzen wir vielleicht auch, also ich glaube, alle, die Cloudflare vor ihre Seite schnallen, die nutzen das und die Big Tech nutzt das auch. Also ich so Facebook und Co. Ja, und die Frage ist halt, was ist daran besser? Also warum gibt's das? Und das werden wir heute mal ein bisschen besprechen, denke ich mal.
Ja, yeah, sehr gern.
Genau, und im Grunde kann man das, also gibt's so zwei Aspekte, die letztendlich, würde ich sagen, hast du ja auch in der Vorbesprechung gesagt, zu HTTP3 geführt haben. Das eine ist, die Performance-Versprechen von HTTP2 konnten nicht so ganz eingelöst werden. Also in der Praxis hat man dann, so wie das halt oft so ist, ne, in der Praxis merkt man dann so, das funktioniert dann doch nicht, wie wir uns das dachten. Und dann sind auch die Sicherheitsanforderungen der Leute eben im Digitalen gestiegen und man möchte einfach mehr Security und mehr Privacy haben. Und auch das hat da seinen Weg reingefunden.
Ja, ich würde es ein bisschen positiver formulieren, würde sagen, HTTP2 hat sehr viel geschafft und hat quasi Appetit auf mehr gemacht und HTTP3 schafft noch mehr. Und genau, wo es danach weiterhin geht, das weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass wir an HTTP3 und an Quick darunter noch sehr viel arbeiten, also das noch selber sehr viel verbessern.
Ja. Ja, vielleicht können wir kurz nochmal sagen, also genau, HTTP2 war schon cool, ne, hat so Konzepte wie Multiplexing eingeführt, also sowas wie, also bei HTTP1 gab es ja einfach so ein Gentleman's Agreement, würde ich sagen, an TCP-Connections, die man gleichzeitig zum Server aufgemacht hat und mit steigender Anzahl Files, die aus denen so eine Webseite besteht, ist man einfach in Bottlenecks reingerannt, war einfach nicht genügend sozusagen Leitungen zur Verfügung standen und da musste erstmal quasi alles fertig durch und dann konnten die nächsten Dateien dann über die dann frei gewonnenen Leitungen übertragen werden. Multiplexing ist das anders angegangen. Da gibt's nur noch eine einzige Verbindung und da kann alles sozusagen reingemanscht werden, so ein bisschen wie so ein in so einer Zahnpasta, die dann so mit so Farbstreifen rauskommt.
Ja,
also
das ist eine schöne Metapher, ja.
Genau, solche Dinge dann sind auch Header immer weiter gewachsen und die haben dann auch zu Latenz geführt, gerade sozusagen auch vom Client zurück zum Server, weil einfach die Upstreams ja nicht so schnell sind wie die Downstreams und also dieses Header-Bloat ist HTTP2 angegangen durch Header-Compression, also die haben ja dann gesagt, so Header, die wir also du kannst mich immer korrigieren, ne, das ist ja nur das, bin nicht so tief drin wie du. Aber ich glaube, das war ja so, dass wenn Header schon mal gesendet wurden, dann wurden die nicht nochmal gesendet beim nächsten Mal. Also dann wurde quasi noch so ein Diffing gemacht von den Dingen, die sich dann verändert haben.
Es kommt ganz auf den Compression-Algorithmus an, ja. Vielleicht springen wir noch mal ein bisschen mehr in HTTP1 und die Idee von Multistreaming, wenn du das schon gerade angerissen hast.
Ja, klar.
Also HTTP1, wir haben eine einfache TCP-Connection, upgraden die vielleicht mit TLS und dann können wir einen Request drauf schicken und dann kriegen wir eine Response zurück. So, das bedeutet, ich schicke eine Request ab, warte einen Roundtrip-Time, also eine RTT und kriege dann die Response zurück. Das ist im Web-Kontext extrem langsam, weil ich schicke ja nicht einen Request ab, sondern ich schicke ja ganz viele Requests ab und die jetzt sequenziell so abzufrühstücken, obwohl ich sie in Teilen auch parallel abfeuern könnte, weil sie nicht aufeinander
aufbauen. Oder abhängig sind voneinander, ja.
Ja, am liebsten würde ich die natürlich alle auf einmal rausschicken. Das bedeutet, was macht man also? Man hat zwei Optionen. Entweder ich schicke mehrere Requests direkt hintereinander und kriege dann mehrere Responses hintereinander, das wäre Pipelining, oder ich öffne einfach mehrere TCP-Connections. Genau. Beides kommt mit Benefits und Drawbacks. Pipelining hatte riesige Sicherheitslücken, weil nie genau klar war, wo der Request eigentlich aufhört und wo er anfängt, genauso mit den Responses. Und so konnte man allerlei Tricks machen, wo man etwas abgeschickt hat und es so rausgegeben hat, aber dann die andere Seite es anders interpretiert hat. Also es hat zu riesigen Security-Vulnerabilities geführt.
Okay, ja, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, oder ich hatte nur irgendwie mitbekommen, dass das Pipelining auch so ein bisschen daran gescheitert ist, dass so Devices sozusagen auf dem Netzwerkweg teilweise mit Pipelining nichts anfangen konnten und das dann quasi kaputt gemacht haben. Also ich weiß nicht. Und dann, also es war eine geile Idee, aber ist dann irgendwie gescheitert. Also ich glaube, in der Praxis ist es dann aus seinen kontrollierten Umgebungen einfach nicht mehr zum Einsatz gekommen, oder?
Ja, also das werden wir heute, glaube ich, ganz viel noch besprechen. Das Problem der Middleboxes. Also alle möglichen Geräte, die irgendwann mal installiert wurden, die bestimmt irgendwann mal einen richtig guten Grund hatten, dass sie da standen, aber dann nie geupgradet wurden oder nie aufgeräumt werden. Und so kann man halt eben kein Protokoll weiterentwickeln. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Viele von diesen Middleboxes haben halt eben einen Request erwartet und dann eine Response zurück. Schicke ich jetzt plötzlich zwei Requests auf einmal, könnte es sein, dass die Middlebox das schaffen, vielleicht aber auch nicht. Genau. Also das ist der eine Weg. Der allererste Weg ist, ich schicke eine Request, kriege eine Response zurück und dann geht's weiter. Macht das also komplett sequenziell. Zweiter Weg ist, das Ganze zu pipelinen. Und der dritte Weg ist, mehrere Connections aufzubauen. Firefox zum Beispiel aktuell, wenn wir einen Server haben, der nur HTTP/1 kann, da machen wir kein Pipelining. Das ist uns quasi zu unsicher oder zu instabil. Sondern wir machen stattdessen 6 TCP-Connections auf. Bis zu 6. Wir starten nicht direkt mit 6, aber bis zu 6. Das bedeutet, wir können bis zu 6 Requests in parallel übers Netzwerk laufen lassen. 6 ist nicht viel. Wirklich nicht viel.
Nee, 6 ist nicht viel. Nee.
Und wenn wir nachher über HTTP/3 reden, dann ist das eine ganz andere Welt. Genau, aber das ist quasi das, was wir können jetzt in HTTP/1. Und diese dritte Methode, diese 6 TCP-Sockets aufzumachen, die hat einen großen Nachteil. Und zwar habe ich jetzt 6 separate TCP-Sockets, die alle den gleichen Path, den gleichen Weg benutzen. Das bedeutet, ich habe auch 6 Mal einen neuen Congestion Controller laufen, wo jeweils der Congestion Controller nichts voneinander weiß.
Das ist jetzt auch diese Phase, die am Anfang der Verbindung erstmal sozusagen austariert, wie schnell oder wie groß sind die Pakete, die ich schicken kann, ne? Und der startet ja langsam und dann wird es immer schneller, oder?
Genau. Congestion Control ist die Idee, das Internet ist Packet-Switched, also Packet-Based. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit Cloudflare rede, dann habe ich nicht meine eigene Verbindung, wo ich so viel darauf schicken kann, wie ich will, sondern es werden Pakete geschickt. Und wenn ein Weg überlastet ist, werden Pakete einfach weggeschmissen von den Routern, um zu verhindern, dass sie überlastet sind. Genau, und Congestion Control findet die in den jeweiligen Endpoints statt, also einmal auf der Serverseite, einmal auf der Client-Seite, um halt eben rauszufinden, wie groß ist denn jetzt gerade, wie viele Pakete kann ich denn auf einmal rausschicken? Und das meinst du gerade richtig, genau. Die meisten Congestion Controller machen am Anfang etwas, das heißt Slow Start. Der Name ist ziemlich misleading. Die Idee ist, du fängst unten an, recht tief, und gehst dann exponentiell mit deinem Sending Rate hoch. Genau. Und genau, das Ganze nennt sich Congestion Control, das weil wir versuchen irgendwie rauszufinden, der Pfad zum Server und vom Server zurück, wie viel kann der eigentlich handeln? Genau, und wenn ich jetzt 6 Mal diese Control Loop, also diesen Congestion Controller laufen lasse, wo kein Congestion Controller voneinander was weiß, dann bedeutet das auch, dass diese 6 miteinander konkurrieren werden. Und das führt dann zu allerlei Performance-Problemen auf diesen 6 Connections. Und zwar zu Congestion, ja.
Ja, naja, okay. Ja, weil die im Prinzip alle auf die gleiche Straße losgelassen werden und und sich gegenseitig ein Stück weit blockieren dann auch.
Ja. Am Anfang sogar exponentiell, ne? Also die versuchen alle 6 gleichzeitig sehr, sehr viel zu senden. Das ist alles nicht so recht relevant vom Client zum Server, weil der Client eigentlich nur kleine Get-Requests schickt, ne? Das Web ist hauptsächlich Get-Requests, die ziemlich klein sind. Aber es ist ein Riesenproblem vom Server zum Client. Das ist meistens der Congested Path. Und deswegen sieht man auch zum Beispiel Home Networks, meistens hat man asymmetrische Uplink, Downlink, dass man viel mehr Download hat als Upload, weil es halt eben einfach im Haupt-Use-Case viel wichtiger ist, was zu downloaden.
Ja, genau. Naja, genau. Und wahrscheinlich, damit man keine Webserver zu Hause betreibt.
da könnte man auch eine Conspiracy sehen, jeder 24 Stunden wechselt meine Public IP.
Ja.
Gut, und von hier aus können wir dann jetzt in HTTP 2 springen. Und zwar wäre es nicht super cool, wenn wir dieses Pipelining quasi aufbauen würden. Also wenn wir diese Option 2, also mehrere Requests gleichzeitig über eine Connection, wenn wir das ordentlich bauen würden. Und das ist quasi HTTP 2.
Mhm. Genau. Genau, also da gibt es jetzt, da gibt es eben die Option nicht, zwei oder mehr, sechs TCP-Verbindungen in dem Fall aufzubauen. Das macht man einfach nicht. Man hat eben nur eine einzige und nutzt die dann für alles. Hat einmal diesen Congestion Control Slow Start. Genau, und dann schickt man im Grunde alles darüber. Und man kann ja auch sozusagen, das ist ja der Sinn von Multiplexing, auch also Pakete von dem einen Request und vom anderen Request mischen. Mhm. Und das klingt ja alles eigentlich super.
Ja, richtig gut, ja. Genau. Sollen wir in das Problem reingehen, warum wir dann HTTP3 brauchen?
Ja, vielleicht was daran genau, noch nicht perfekt ist. Das machen ist. Wir auf jeden Fall. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass HTTP2 ja auch mit sich gebracht hat, dass man das zwingend, also zumindest in the wild zwingend TLS verschlüsselt, überträgt. Auch wieder wegen dieser Mittelboxen, die wahrscheinlich sonst in da reingeguckt hätten, nicht gepeilt hätten, worum es da geht. Also diese ganzen Legacy-Mittelboxen und es dann kaputt gemacht hätten. Und so war eben die Idee, wir packen das einfach in so einen verschlüsselten Stream rein und da kann keiner reingucken und dann kann es auch keiner kaputt machen. So.
Ja. Yeah. Ich denke, die Hauptmotivation war wirklich die Verschlüsselung selbst. Also es ist gut, dass das Internet verschlüsselt ist und es ist auch gut, dass das Internet Ende zu Ende verschlüsselt ist.
Aber es war ja noch die Zeit, wo das mit so Let's Encrypt ja auch noch losging. Ne? Also da war das ja nicht selbstverständlich. Also da haben ja, ich weiß nicht mehr, wie hießen die nochmal alle, diese ganzen Zertifikatshändler, die haben ja richtig die Hand aufgehalten. Komodo, hieß nicht Komodo, so die Buden, die haben sich eine goldene Nase verdient und es war einfach teilweise total anstrengend, Zertifikate zu bekommen. Genau, und da fing das mal mit Let's Encrypt an. Ist ja, glaube ich, auch eine Mozilla, auch wieder Mozilla am Start gewesen, die das losgetreten haben, meine ich, oder?
Auf jeden Fall sehr hang-related, ja.
Ja. Also sehr viel. Also Mozilla hat irgendwie...
Ex-Mozillians,
ja.
Genau.
Ja,
Mozilla hat einen riesigen Einfluss auf das Web.
Ja. Total, ja. Genau.
Das ist der Wahnsinn. Wir können auch irgendwann über eine coole Programmiersprache namens Rust sprechen.
Naja, auch Rust, ja, genau. Oder WASM oder was auf ASM basiert. Und ja, ist schon cool. Servo.
Mhm. Wir können ja vielleicht einmal ganz kurz, das ist, glaube ich, ganz spannend. Also, wenn ich jetzt eine Domain habe, ne, also der User gibt oben wikipedia.org ein, dann habe ich als Browser keine Ahnung, spricht jetzt Wikipedia HTTP 1 oder HTTP 2? Das weiß ich nicht. So, was ich dann als Browser mache, ich mache erstmal eine TCP-Connection dahin und dann versuche ich halt eben TLS-Handshake. Und im TLS-Handshake verhandeln wir, welche HTTP-Version wir benutzen. Und das ist halt super praktisch in HTTP 2, weil es halt immer TLS braucht, um halt diesen HTTP 2-Upgrade dann auch zu machen.
Okay, das heißt also, man verliert dann keine Zeit, weil man das sozusagen beides in einem erledigt.
Genau, ja. Genau. Nachher mit der dritten HTTP-Version machen wir noch mehr in einem. Mhm. Aber das ist jetzt schon mal ein guter Schritt. Also, ne, wir sagen im TLS-Handshake sprechen wir schon mal darüber in dem gleichen Roundtrip. Was könnten wir denn nachher mal sprechen hier auf dieser Leitung?
Ja. Genau. Und wir haben ja gerade gesprochen über das Multiplexing.
Mhm.
Und wie cool das ist. Und ich glaube, da wolltest du dann eine Brücke bauen zu HTTP 3, oder?
Ich überlege gerade, ob ich noch mehr zu HTTP 2 sagen möchte. Aber ich glaube, wir können jetzt gerne mal eine Brücke bauen. Ja,
ja, also ich weiß nicht, wie das, also da bin ich mir bei HTTP 3 nicht sicher. Also HTTP 2 hatte ja noch so ein System, so eine Art so ein Baumsystem, mit dem man eben Ressourcenbeziehungen zueinander ausdrücken konnte, das auch, glaube ich, krass overengineert war. Also ich glaube, im Nachhinein hat man das vielleicht so ein bisschen bereut, das so aufgebaut zu haben, wie ich das so rausgehört habe. Aber das ist halt, das sind auch immer Erfahrungswerte aus der Praxis. Also du konntest dann eben sagen, hey, wichtigstes Dokument im Tree ist halt das HTML und das hat die höchste Priorität. Das soll auch gegebenenfalls exklusiv über die Leitung gehen, also nicht mit anderem Zeugs gemultiplex werden, weil das halt einfach so uns so wichtig ist, das muss Vorrang bekommen. Und dann konnte man eben sagen, okay, dann haben wir quasi Priorität 2 CSS und blockieren das JavaScript und so weiter und so fort. So wie man das so ein bisschen generell vom Browser kennt, wie der entscheidet, was für Ressourcen er wann lädt.
Ja. Genau, also das hörst du auch häufiger, wenn du dich zum Beispiel in die ITF HTTP Working Group setzt, dass das immer so als das Nummer eins Thema erwähnt wird, was overengineert war an HTTP 2. Und da siehst du ja auch, dass Priorities inzwischen viel simpler sind, also dass es einfach eine Zahl von 0 bis 7 ist. Also da hat sich einiges verändert, dass es halt eben viel, viel, viel simpler ist und vor allen Dingen auch in HTTP 3 viel simpler gebaut ist.
Ja, es ist auch, glaube ich, so gewesen, dass halt teilweise die Server-Implementationen das auch gar nicht, ja, sagen wir mal, richtig beachtet haben. Also die Browser haben ja im Prinzip gesagt, was sie wie haben möchten, in welcher Priorisierung. Und dann gab es eben Webserver, die haben es gut gemacht. Ich glaube, die beste Implementation ist immer noch die von Apache, meine ich. Nginx ist auch okay. Und dann, genau, dann wird es schon so langsam so ein bisschen kniffliger.
Ja. Da kann ich dir nicht so viel von erzählen. Also da war ich sowohl auf der HTTP2-Seite und der HTTP3-Seite nicht involviert. Somit würde ich, glaube ich, eher in das Multistreaming reingehen, weil ich da deutlich mehr erzählen kann.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Webcafé, der Podcast zu Webentwicklung, Webdesign und Unternehmenskultur. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr auf Podcast zu Webentwicklung steht und ich habe da ja so einen Anfangsverdacht, dann möchte ich euch an dieser Stelle ins Webcafé einladen. In diesem Podcast nehmen euch die Hosts Felix und Kai jede Woche mit auf eine Reise quer durch den Arbeitsalltag einer Agentur. Das berührt alles zwischen PHP und TypeScript bis hin zu Herausforderungen der Unternehmens- und Personalführung. Webcafé ist nicht ganz wie Working Draft. Es geht nicht permanent um technisches Tieftauchen und Felix und Kai tun auch alles, um auch juniorige Programmiererinnen und Programmierer sowie nicht technisches Führungspersonal abzuholen. Klingt gut? Dann hört rein! Das Webcafé findet ihr auf webcafé-podcast.de und überall sonst, wo frische Podcasts angeboten werden. Das war nochmal webcafé-podcast.de oder die Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir danken Webcafé für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Genau, also wir haben jetzt quasi geschafft von HTTP1, wir machen einfach ganz viele TCP-Connections auf, sind wir jetzt ein bisschen strukturierter, wir haben eine TCP-Connection auf einem Pfad im Internet und da können wir mehrere Sachen gleichzeitig auf diesem, der einen TCP-Connection schicken. Genau. Das ist also super gut und das nennt sich Multiplexing und HTTP 2 hat das nur für Streams. Also kann quasi Byte-Streams multiplexed, also ineinander verflechtet über das Web schicken.
Genau, magst du das einmal kurz erklären? Also es gibt ja den Unterschied, glaube ich, zwischen Streams und Datagramm, richtig?
Die Brücke würde ich gleich noch bauen, aber vielleicht erstmal mit den Streams nur, damit wir ein bisschen die Komplexität runterhalten.
Ja,
Vor allem in dem Podcast ist es, glaube ich, schwer. Normalerweise würde ich jetzt direkt zum Whiteboard laufen, aber das ist natürlich jetzt hier ein bisschen kompliziert. Okay, genau, also wir haben die Streams und das baut alles auf TCP TLS auf. Das bedeutet, ich mache eine TCP-Connection, upgrade ich das Ganze mit TLS, habe da dann einen einfachen Byte-Stream, ne? Also TCP ist ein Single-Byte-Stream, ordered, fully ordered. TLS ändert daran nichts, nur dass es halt eben encrypted ist. Und darauf baue ich jetzt dieses HTTP2-Multiplexing. Das bedeutet, ich nehme verschiedene Teile von verschiedenen Streams und baue die so ineinander zusammen.
Aber die Eigenschaft eines Streams ist eben, dass es eine Sequenz in einer gewissen Reihenfolge ist, die auch jetzt nicht sozusagen durcheinander gebracht werden sollte, ne?
Genau, ja. Es ist, ein Stream wird von Browser immer in Order delivered. Also man kommt nie out of order und man kann auch nie vorlesen oder zurücklesen oder ähnliches, sondern man bekommt einfach nur die Bytes eins nach dem anderen. Genau. So, jetzt ist das in dem perfekten Internet quasi die ideale Lösung. Wir haben einen Congestion Controller, super, eine TCP-Connection, wir haben den Overhead recht gering, wir haben eine TLS-Session, genau, und können jetzt darüber wunderbar simulieren, dass halt eben wir mehrere Dokumente fetchen wollen oder mehrere CSS-Files oder CSS und JavaScript und so weiter. Also wir können mehrere parallele Efforts darüber laufen lassen. Genial. Jetzt ist allerdings leider das Internet ein Ort, wo sehr viel verloren geht. Das ist jetzt nicht wahnsinnig in dem Sinne, dass jetzt 10% aller Daten verloren geht, die man so sendet. Aber es kann durchaus mal in so, es passiert meistens in großen Bursts. Also es gehen meistens ganz viele Pakete hintereinander verloren, wenn man sich das im Internet ein bisschen so vorstellen kann. Was passiert jetzt, wenn was verloren geht? Sagen wir, ich habe Stream 1, Stream 2 und Stream 3 und die packe ich jetzt irgendwie ein bisschen zusammen in mehrere Pakete. So. Und das Ganze läuft dann auf einem einzelnen Byte-Stream auf der TCP-Layer. Und sagen wir jetzt mal, zum Beispiel, ich schicke erst Stream, Daten von Stream 1, dann Daten von Stream 2 und dann Daten von Stream 3. Und jetzt geht bei den Daten von Stream 1 geht jetzt ein TCP-Segment im Internet verloren. Also auf der TCP-Layer, beziehungsweise ein IP-Paket geht verloren im Internet. Auf der TCP-Ebene bedeutet das jetzt, dass nichts an die Application weitergegeben wird, bis nicht dieses eine Paket retransmitted, also wieder gesendet wurde und wieder angekommen ist.
Damit die Reihenfolge erhalten
genau
bleibt,
gleich
ne? Die korrekte. Ja.
Genau. Allerdings weiß TCP ja nicht, dass das jetzt Stream 1, Stream 2 und Stream 3 sind. Das bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt bei Stream 2 nichts verloren gegangen ist, würde TCP auf der TCP-Layer, ist das nur ein einzelner Byte-Stream und auf der TCP-Layer würde das Ganze blocken. Das bedeutet, vielleicht liegen Daten für Stream 2 und Stream 3 in unserem Buffer, aber das Betriebssystem bzw. unser TCP-Stack würde uns diese Daten nie zur Verfügung stellen, weil der TCP-Stack denkt, erst kam da Stream 1 ist verloren gegangen und ich darf das nur in der richtigen Reihenfolge rausgeben. Und deswegen blockiere ich jetzt auch Stream 2 und Stream 3. Und dieses ganze Prinzip nennt sich Head-of-Line-Blocking. Genau, also das, was ganz vorne ist, das, was auch immer mit diesem Item passiert, ganz vorne in der Queue, in der Line, influenced die ganzen anderen Sachen in meiner Assembly-Line, wenn man sich das mal so vorstellen möchte. Genau. Head-of-Line-Blocking kann auf ganz vielen Ebenen passieren. Also wir können zum Beispiel im HTTP-1-Fall, wo wir das Ganze sequenziell laufen lassen haben, also ein Request, Response, nächster Request, Response, da haben wir auch ein Head-of-Line-Blocking. Wenn der erste Request und dann die erste Response unglaublich lange brauchen, dann sind die Response 2 und 3 auch unglaublich lange. Da haben wir auch einen Fall von Head-of-Line-Blocking.
Genau, da hat man natürlich noch dann die anderen 5 Verbindungen, jetzt bei HTTP-1, die man nutzen kann. Da, aber
dann ist das nicht so schlimm, ja, genau.
Ja.
Bei HTTP2 machen wir es ein bisschen besser, indem wir eine TCP-Connection haben, aber dadurch kaufen wir uns auch ein, dass wir dieses Head-of-Line-Blocking auf TCP haben.
Ja, genau. Wir haben quasi so ein Single Point of Failure uns so ein bisschen gebaut, aus Versehen, ne?
Ja, Single Point of Delay, ja. Das ist nicht voller Failure, aber genau. Und das ist, wenn du jetzt sagen würdest zum Beispiel, ich will 5 sehr große Dateien von A nach B schicken, ist das gar kein Problem, dass mal kurz ein bisschen was stottert und wir unsere Buffers aufbauen. Aber im Web zählen halt eben Millisekunden, also als User Experience.
Ja.
Und deswegen ist dieses Head-of-Line-Blocking ein riesiges Problem. Genau, auf TCP-Ebene.
Mhm. Genau, also das heißt dann wahrscheinlich, also man muss dann Retransmit machen und alles, was dann irgendwie schon irgendwie da reingesteckt wurde hinter dem Paket, das verloren gegangen ist, muss dann quasi, wird das dann auch weggeworfen oder?
Das wird warten müssen. Das wird im Buffer behalten.
Genau. Ja, okay.
Und das wird warten müssen. Und das muss dann mindestens einen ganzen Roundtrip warten. Ich sag hier mindestens, weil es ist auch immer sehr schwer zu wissen, wann was verloren geht, weil dir sagt ja niemand Bescheid, ich habe uns deinen Brief weggeschmissen. Mhm. Sondern du musst erstmal quasi eine kurze Zeit warten und dir denken, der Brief braucht aber ganz schön lange. Das ist die Bestätigung, ne? Das ACK, das Acknowledgement braucht.
Genau, das ist ja auch eines dieser Kernfeatures von TCP, dass man immer für jedes Paket sozusagen die Rückmeldung bekommt, dass es angekommen ist, richtig?
Genau, das nennt sich dann ACK Acknowledgement. Genau, das Protokoll ist noch ein bisschen komplexer, aber auf dem Papier quasi oder vereinfacht gesagt, für jede Daten, die ich rausschicke, kriege ich auch immer ein ACK zurück, also ein Acknowledgement zurück. Hey, ich habe es übrigens bekommen.
Ja.
Das ist der große Vorteil von TCP versus UDP. geben wir bestimmt auch noch gleich.
Ja, auf jeden
jetzt
Fall.
Einige Fässer auf. Genau, das ist eine super Sache. Ne? Also reliable Transports sind eine super Sache. Die sollten wir auf jeden Fall nicht immer wieder neu empfinden. Also es macht total Sinn, dass das Web auf TCP aufbaut und nicht, dass jeder seine eigenen Protokolle entwickelt.
Das sagst du jetzt, aber gleich wenn du was anderes erzählen, glaube ich.
Ja, genau. Never roll your own crypto und dann. Okay, bauen wir von da aus schon die Brücke rüber?
Ja, können wir machen.
Ja, vielleicht gehen wir noch auf, wenn wir schon über Latency geredet haben, dann gehen wir vielleicht noch auf ein paar andere Shortcomings von HTTP2 ein. Und dann können wir später darüber reden, wie HTTP3 das quasi alles löst. Ja?
Ja.
Wir haben jetzt ganz häufig diese Roundtrips erwähnt. Ja, also wie lange dauert es, einen Request zu schicken und dann eine Response zu bekommen? Aber bevor ich überhaupt einen Request schicken kann, muss ich erstmal eine Connection aufbauen. Mhm. Und auch das ist super relevant im Web, weil die meisten Connections sind super short-lived. Die meisten Connections, die Firefox so macht, sehen entweder gar keinen Request oder nur einen Request zum Beispiel. Also wir bauen unglaublich viele Connections auf. Da können wir auch mal ein bisschen drauf eingehen, warum eigentlich. Also eine Website baut sich von ganz vielen Connections zusammen auf. Das bedeutet, diese Zeit, die wir damit verbringen, Connections aufzubauen, ist sehr bemerkbar für Nutzer und Nutzerinnen im Web. Genau. Das bedeutet, das wollen wir möglichst viel optimieren. Diese Zeit, die wir brauchen, um überhaupt den ersten Request loszuschicken. Cool. Wenn wir das ein bisschen aufrollen, wieder von HTTP1, HTTP2 und dann später auch HTTP3. Das erste Web hat einfach TCP und danach HTTP gesprochen. Das bei TCP ist ein SYN-ACK. Danach habe ich die TCP-Connection laufen. Das wäre ein Roundtrip. Das können wir uns jetzt mal so ungefähr vorstellen. Weiß ich nicht. In den meisten Fällen denke ich mal so rund um die 20, 30 Millisekunden, ein Roundtrip. Mhm. Und dann können wir schon einen Request schicken und dann kriegen wir eine Response zurück. Das bedeutet, wir haben, sag ich jetzt mal, 20 Millisekunden dafür gebraucht, die Connection aufzubauen und dann brauchen wir nochmal 20 Millisekunden, um den Request und die Response zu bekommen. Super, 40 Millisekunden. Jetzt ist eine super Idee, das Ganze zu encrypten. Deswegen bauen wir noch TLS ein. TLS braucht auch einen Roundtrip. Das bedeutet, wir machen erstmal TCP SYN-ACK, 20 Millisekunden. Dann machen wir einen Roundtrip TLS, nochmal 20 Millisekunden. Und dann machen wir Request Response, nochmal 20 Millisekunden. Mhm. Sind wir beim 60 Millisekunden. Das ist deutlich merkbar schon. Nicht so sehr wegen dieser einen Connection, sondern weil eine Website sich meistens aus ganz vielen aufbaut und die aufeinander aufbauen. Also ne, du lässt hier erst die Index runter, das sind anscheinend dann mindestens schon mal 60 Millisekunden, dann connecten wir uns nochmal zu einem anderen Server und so weiter. Genau, das ist sehr relevant. Daran hat sich von HTTP1 auf HTTP2 nichts geändert, außer dass wir diesen TLS-Step jetzt als required drin haben. Also auf jeden Fall mindestens 60 Millisekunden, beinahe 20 Millisekunden.
Ja. Ist der DNS-Lookup dann noch irgendwie für unsere Story relevant? Also der kommt ja noch davor, ne, dass man überhaupt weiß, sozusagen man muss ja dann im World Wide Web Telefonbuch nachgucken, welche IP-Adresse steckt hinter einer Domain. Das macht man eben über DNS-Requests und die brauchen halt auch dann ungefähr die Zeit. Sag jetzt mal, die kommen ja dann nochmal vor dem TLS-Handshake überhaupt, ne?
Also genau, ja. Der Grund, warum ich das jetzt nicht erwähnt hatte, ist hauptsächlich, weil das nicht so relevant ist. Es ist auf jeden Fall, also in der Idee, wie funktioniert ein Request, super relevant. In der Idee, was ist Latency für mich, nicht so relevant, weil meistens DNS kann man super cachen. Das bedeutet, die meisten DNS-Requests sind eigentlich aus dem Cache, entweder aus dem Firefox-Cache, aus dem OS-Cache oder aus dem Recursive-Resolver-Cache. Und meistens ist der Weg zur Antwort, weil so viele Caches existieren, wenn ich selber die Antwort nicht habe, nicht weit bis zur Antwort.
Mhm. Okay. Genau.
In unserem 60-Millisekunden-Beispiel ist es nicht sehr viel, was da noch durch DNS draufkommt. Da würde ich denken, dass die meisten zum Beispiel einen Recursive-Resolver in einer Latency von das ist jetzt ziemlich geschätzt, aber ich denke mal unter 5 Millisekunden haben.
Ja, also in der Praxis spielt es keine Rolle.
Weniger.
Genau. Ja. Es kann mal vorkommen, aber im Grunde meistens ist das nicht so, fällt das nicht ins Gewicht.
Ja, ja. Okay, jetzt haben wir von HTTP 1 auf HTTP 2 einfach nur den TLS-Stack damit eingebaut. Genau, super wichtig. Riesenevolution für das Internet. Aber genau, jetzt sind wir immer noch bei diesen 3 Roundtrips, bis ich die meine Response habe. Genau. Und das ist auch nochmal eine weitere Sache, die Quick zum Beispiel verbessert, wo wir dann gleich auch nochmal drauf eingehen können. Da meintest du gerade eben, wir wollen nicht nur Streams, sondern wir wollten auch Diagramms. Also ich hatte ja gerade eben gesagt.
Genau, ich habe das nur deswegen im Prinzip in den Raum geworfen, weil ja wichtig ist, wissen, dass eben, oder diese Charaktereigenschaft von Streams, dass sie eben eine Aneinanderreihung von Daten sind, deren Reihenfolge nicht beliebig ist. Also ist halt wichtig, dass die auch so quasi in der Reihenfolge rausgestreamt und reingestreamt werden, wie sie eben aufgebaut sind und man nicht irgendwelche Daten von hinten zuerst und dann noch was dazwischen und dann was von vorne, sondern das ist einfach so eine Eigenschaft von denen. Und dann im Gegensatz dazu gibt es eben die Datagramme, die im Prinzip einfach nur in sich geschlossene Mini-Daten-Päckchen sind, die aber nicht mit anderen quasi zu einem Stream zusammenhängen oder wie auch immer. Ne?
Genau, die sind independent, die sind unabhängig voneinander. Und in den meisten Fällen, wenn man von Datagrams redet, zum Beispiel auf der Transport Layer, also UDP-Datagrams zum Beispiel, dann redet man von unreliable Datagrams. Also wir hatten ja gerade eben über TCPs Acknowledgement-Mechanismus geredet, dass halt eben, wenn Sachen verloren gehen, die dann wieder neu geschickt werden. Und das ist ganz anders bei Datagrams, wo die nicht voneinander abhängig sind, also keine Reihenfolge haben. Und zusätzlich, wenn sie verloren gehen, dann sind sie halt verloren. Dann kümmert sich niemand mehr darum, die neu zu schicken. Und wir können nachher darauf eingehen, das ist, also in den meisten Fällen möchte man diesen Stream. In den meisten Fällen möchte man, dass die Sachen, die verloren gehen, nochmal neu geschickt werden. Aber in einigen Fällen will man das nicht. Und ich glaube, der Standard-Use-Case ist zum Beispiel Video-Calls. Also jetzt wir zwei, wenn du jetzt einen Wort sagst und einen Bruchteil von diesem Wort in einem UDP, in einem TCP-Segment verloren geht, und das dann 30, 40, 50 Millisekunden später nochmal geschickt wird zu mir, dann ist das ziemlich egal für mich, weil ne, dein Wort hast du
auch
schon.
Ein bisschen weird eher. Also will man das. Man will das auch gar nicht. Ja,
ja, der Sprung wäre wirklich sehr verwirrend für mich, genau. Und in dem Fall will ich gar nicht den Retransmission. Genau, und wenn ich diesen Retransmission nicht mache, dann spare ich mir zum Beispiel auch Bandwidth auf meiner Connection. Genau, deswegen brauche ich solche Sachen. Genau, um da jetzt wieder in den HTTP 2 versus HTTP 3 Flow reinzukommen, HTTP 2 kann das nicht. HTTP 2, weil es auf TCP aufbaut und TCP, das einzige Konzept, was uns TCP gibt, ist dieser Single Reliable Ordered Stream. Genau, deswegen kann man darauf Datagrams bauen, aber die sind dann doch wieder reliable. Also HTTP 2 kann uns diese Unreliability, die wir in manchen Fällen wollen, gar nicht geben.
Genau, und eigentlich, also im Grunde liegt es ja gar nicht an HTTP 2 selbst, sondern einfach an der Tatsache, dass das eben, oder an der Designentscheidung, dass das auf TCP fußt, was eben diese da einfach sehr akribisch ist, ne, und eben immer versucht, alles sauber zu schicken, auch wenn man manchmal denkt, so, ja, jetzt lass das mal sein. Mach mal, hör auf.
Ja. Genau, das haben wir. Und vielleicht noch eine letzte Sache, ein Shortcomings von HTTP 2, aber was eigentlich wieder eine TCP-Sache ist. TCP-Connections identifizieren sich über Source-IP, Source-Port, Destination-IP, Destination-Port. Deswegen zum Beispiel benutzen wir immer einen neuen Port, wenn wir eine neue TCP-Connection aufmachen. Genau. Den Destination-Port können wir nicht so gut randomisieren, weil wir müssen ja wissen, wo wir uns hinconnecten. Aber den Source-Port, der wird dann meistens randomized vom
Betriebssystem. Und damit hat man dann sozusagen also die IP-Adressen kann man nicht ändern, die Server-Port-Nummer, da kann man auch nicht ändern, aber dadurch, dass man eben die Client-Port-Nummer ändert, hat man dann wiederum hat man wieder was Einzigartiges und man kann die TCP-Streams dann sozusagen voneinander unterscheiden dadurch, ne?
Exakt, genau. Ja, und das ist super gut, ne? Also dadurch können wir von einem Computer zum anderen Computer 16-Bit-Connections aufmachen, genau. Also riesig viel.
Und ich vermute mal, dass auch so Network Address Translation auch darauf fußt, oder? Im TCP-Bereich.
Oh, damit machen wir ein Fass auf.
Ja, weil ich meine, weiß ja nicht, ob die HörerInnen sich das auch mal gefragt haben, aber so, woher weiß denn, also es sind ja dann viele Clients, die hinter so einem Router sitzen und Requests ins Netz schicken, und wenn die zurückkommen, woher weiß man dann, an wen das Ganze wieder zurückgeht?
Mhm. Ne? Genau, ja. Das sind wilde Tabellen in diesem Netz, und da gibt es verschiedene Behaviors. Da können wir auch nachher drauf eingehen, aber ich glaube, das ist
jetzt... Nee, müssen wir nicht. Aber so, genau, das ist einem ja nicht bewusst, dass das gibt im Hintergrund, ne?
Ja. Okay, genau. Also wir haben diese Identifier, das nennt sich ein For-Tuple. Genau, also in Programmierung Tuple. Mhm. Genau, also Source-IP, Source-Port, Destination-IP, Destination-Port. So, wenn ich jetzt irgendwie etwas daran ändere, dann bricht die TCP-Connection. Daran kann ich ganz einfach was ändern, indem ich an meinem Smartphone in meinem Wi-Fi bin, dadurch die Source-IP und Source-Port von meinem Wi-Fi habe, und dann gehe ich raus. Versuche zum Beispiel einen Bus zu kriegen. Und dann wechselt mein Handy auf den Mobilfunk, und dann kriege ich plötzlich nicht mehr die IP von meinem Home-Network, sondern kriege ich eine IP von meinem Carrier-Grade-Net, also von meinem ISP, zum Beispiel der Deutschen Telekom, die mir dann halt eben eine neue IP zuordnet.
Mhm.
Genau, und plötzlich funktioniert die TCP-Connection nicht mehr, weil der Server schickt natürlich weiter an diese alte TCP-Connection, an die alte IP, und da kommt dann einfach nichts mehr an. Oder ich schicke was raus, aber der Server weiß gar nicht, wer denn diese neue IP da ist. Genau. Und das Ding bricht einfach. Und diesen Use Case haben wir ab und an im Internet, wo man halt eben wechselt. Wo eines dieser vier Dinge sich ändert. Genau. Und das ist ein anderes Shortcoming von HTTP2, aber auch hier wieder einfach, weil es auf TCP drauf läuft.
Genau. Genau. Und dann, also die Konsequenz ist ja, dann muss der Client einfach wieder eine neue TCP-Verbindung initialisieren, ne?
Genau. Und da verlieren wir jetzt einmal die, das haben wir ja gerade eben besprochen, diese 60 Millisekunden. Mhm. 60 jetzt wirklich als Beispiel.
Ja, genau. Also über Mobilfunk über Funktechnologie könnte es dann vielleicht auch ein bisschen mehr sein, und wired dann eben halt weniger.
Genau, das wäre jetzt zum Beispiel ein weiteres Shortcomings, und das können wir lösen. Da gibt es technische Lösungen zu, und da haben wir jetzt noch eine Brücke zu HTTP3. Mhm. Genau. Und von meiner Seite aus können wir jetzt einen Sprung in die Zukunft machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben das ja so ein bisschen vielleicht auch, glaube ich, durchscheinen lassen, oder es ist vielleicht den HörerInnen auch aufgefallen, verantwortlich für einige dieser Probleme ist offenbar TCP.
Mhm.
Ja, also mit TCP ist alles gut und schön, aber einfach die Art und Weise, wie das arbeitet, führt eben zu diesen Shortcomings. Und TCP kann man auch nicht einfach mal eben ändern, weil wir haben die ganzen Legacy-Mittelboxen. Also das ganze Internet läuft so, wie es ist, schon seit immer. Und da kann man nicht mehr viel dran ändern. Und deswegen musste man sich was anderes einfallen lassen, richtig?
Ja, genau. Also man hat es versucht, ne? Also nochmal, der Internet-Stack, IP, Internet-Protokoll, lässt verschiedene Transport-Protokolls zu. Also es ist kein Problem eigentlich, das zu evolven in einem IP-Header, das zu kommunizieren, dass ich ein bestimmtes Transport-Protokoll sprechen möchte und vielleicht auch ein neues Transport-Protokoll sprechen. Aber wie du jetzt gerade sagst, auf diesen ganzen Internetfaden, das Problem ist, dass diese ganzen Router nicht nur einfach IP sprechen, sondern sich auch noch in dieses Transport-Protokoll einmischen. Also zum Beispiel irgendwas am TCP-Stack machen oder an den UDP-Protokoll Datagrams. Genau. Das ist ein ganz großes Problem. Zum Beispiel wurde versucht, soweit ich weiß, wurde TCP2 versucht, aber das weiß ich nicht genau. SCTP zum Beispiel wurde versucht, aus dem Internet aufzurollen, zum Beispiel als Teil von WebRTC. WebRTC zum Beispiel benutzt SCTP. SCTP konnten wir leider nicht im Internet ausrollen, weil diese ganzen Middleboxes halt eben annehmen, das Internet hat TCP und UDP, sonst nichts. Jetzt kommt plötzlich hier das fancy Google-Team mit WebRTC und will SCTP darüber sprechen. Das geht leider nicht, weil diese ganzen Middleboxer sprechen. Was macht also zum Beispiel WebRTC? Baut das Ganze einfach auf UDP oben drauf. Also TCP, was drum drauf bauen, haben wir gerade eben gelernt. Mit HTTP gibt es viele Probleme, HTTP 2. Wenn man es allerdings einfach auf UDP drauf baut, hat man eigentlich IP. UDP ist ein ganz kleiner Wrapper um IP drumherum.
Genau, es gibt ja im Grunde ja nur diese zwei, Transport oder wie auch immer, Basistechnologien. Ja,
genau, ja. Ne, also, exakt.
Oder zumindest die kann man nutzen, ohne dass es eben alles kaputt geht wegen irgendwelcher alten Middleboxen.
Mhm, genau. Nun muss man natürlich auch ein bisschen die alten Middleboxes, die wir in Schutz nehmen. Das Internet ist der wilde Westen quasi. Man muss sich aber irgendwie schützen halt eben als Rechenzentrum. Das bedeutet, ich werde auch nur das reinlassen, was ich auch wirklich kenne. Und dazu gehört halt eben nur UDP und TCP. Genau. Was ich ein bisschen sagen wollte ist, also Quick ist zum Beispiel nicht das erste Protokoll, was zum Beispiel auf UDP aufbaut. SCTP war das erste, war nicht unbedingt das erste, aber einer der ersten oder einer der bekannten da draußen. Ja, genau. So, jetzt wollen wir TCP weiterentwickeln. Also wir wollen einmal diesen Handshake viel schneller hinkriegen. Das ist uns ziemlich wichtig. Wir wollen das Head-of-Line-Blocking lösen. Wir wollen Datagrams zum Beispiel ermöglichen, also nicht nur Streams machen, sondern halt eben auch Datagrams auf der HTTP-Layer. Und vielleicht wollen wir sogar noch Connection Migration machen oder zumindest das Ganze deutlich robuster machen, also nicht einfach nur auf den 4-Tuples basieren. Mhm. Genau. Und da hat sich jetzt zum allerersten Mal halt eben Google ganz früher hingesetzt und hat halt eben Quick designed. Und ich glaube auch damals in Chrome sogar ausgerollt in Teilen, als neues Transportprotokoll, was quasi einfach nur auf UDP aufbaut, aber im Endeffekt einfach auf IP aufbaut. Also vergleichbar mit TCP2, sage ich meistens, ist quasi das TCP2.
Genau, UDP ist ja relativ, sagen wir mal, featurearm und einfach gestrickt. Mhm. Und dadurch, also das ist ja auch irgendwie der Vorteil davon, ne? Also es ist so anspruchslos, das wird irgendwo hingeschickt, geht verloren, egal, meldet sich auch nicht zurück, wenn es irgendwo ankommt. Genau, und Quick, also Google hat das ja schon damals bei HTTP2 gemacht, hatten ja dieses Speedy, quasi der Speedy-Protokoll entwickelt und das dann auch irgendwie mit ihren Browsern und ihren, glaube ich, eigenen Präsenzen dann so ein bisschen so angetestet, meine ich.
Mhm, genau.
Das werden wir wahrscheinlich für Quick jetzt genauso gemacht haben. Und man nimmt so ein bisschen mehr vielleicht Managementarbeit in die eigene Hand, die vorher sozusagen in Händen von TCP waren, aber das dann eben so ein bisschen zu bürokratisch, sage ich jetzt mal, da vorgegangen ist. So kann man das sagen, ne? Das
ist eine Perspektive auf jeden Fall.
Ja. Mhm.
Genau. Das Ganze hat Google dann zur ITF genommen, also der Internet Engineering Task Force, die auch zum Beispiel HTTP standardisieren und TCP. Und das, wie es immer bei der ITF ist, wenn man ein Protokoll reingibt, bekommt man am Ende was ganz anderes raus. Also die Ideen und die Ziele waren immer noch dieselben, aber es wurde halt eben deutlich, ein wahnsinns tolles Protokoll halt eben herumgekommen. Genau. Mhm. Also ich bin sehr begeistert. Ich kann sehr empfehlen, zum Beispiel diese RFCs zu lesen.
Ja, das finde ich an den Standardisierungen auch immer super. Also ich meine, viele Leute ärgern sich auch, dass es einfach so furchtbar lange dauert.
Mhm.
Ne? Also man ist ja dann irgendwie, man wartet ja auf was und ist da, kann es gar nicht abwarten, dass es fertig wird und dann zieht sich's und zieht sich's. Aber es stellt sich ja doch eigentlich immer heraus, wenn man sich die Zeit lässt, dann wird das einfach nochmal deutlich besser. Und das ist ja auch was, mit dem müssen wir dann für die nächsten Dekaden wieder arbeiten. Ne? Also wenn das nicht gut wird, dann ist das schade.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, viel hat gerade in so Standardisierungskörpern hat man daraus gelernt und hat viele so Mechanismen eingebaut, wie man halt eben möglichst so ein Protokoll upgraden kann in der Zukunft. Mhm. Eins hast du zum Beispiel gesagt, wir verschlüsseln jetzt alles. Das bedeutet, die ganzen Middleboxes können sich gar nicht anschauen, was drin steckt. Das bedeutet, das, was drin steckt, können wir auch verändern in der Zukunft. Das bedeutet, ich sehe die Zukunft deutlich besser als die Vergangenheit, also nach dem Motto Quick 2 ist übrigens schon raus. Quick 3 können wir ziemlich einfach in der Zukunft rausbringen. Das ist sehr, sehr leicht, das weiterzuentwickeln. Wohingegen, ja, wie du siehst, mit einem Hack auf UDP drauf. Das TCP2, was jetzt das Quick ist, war sehr kompliziert. Okay, ja, dann steigen wir mal in Quick ein, oder?
Ja, gerne.
Okay, super. Also all die Guarantees, die uns früher TCP gibt uns UDP jetzt nicht. Um die müssen wir uns jetzt alle selber kümmern. Und die ganzen Guarantees, die TCP uns gibt, die kann Quick und Quick kann noch viel mehr da oben drauf. Ja, und das ist gerade das Schöne. Und daraus gewinnt dann HTTP3 riesig. Genau. Also ich würde sagen, die meisten Innovationen, aber da bin ich natürlich beides, weil ich sehr, sehr weit unten im Stack arbeite, kommen eigentlich aus der Quick-Layer und nicht so mehr aus der HTTP3-Layer.
So wie die Nachteile von HTTP2 ja auch aus der TCP-Layer kommen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und es klingt ja auch so, als gäbe es so schnell vielleicht keine HTTP4, weil letztendlich die Weiterentwicklung eher dann in darunterliegenden Protokoll stattfindet in Zukunft.
Oder? Das wäre jetzt meine Perspektive. Da bin ich nicht involviert an einem HTTP4, beziehungsweise ich weiß auch nichts von einem HTTP4.
Habe ich auch noch nicht gesehen, gehört, nix. Ja.
Okay. Gut, fangen wir mal an mit dem Anfang einer Connection, also dem Connection Establishment. Früher HTTP2 haben wir TCP, TLS, HTTP. Das heißt, wir haben drei Roundtrips, um die Response zu unserem Request zu kriegen. Erster Roundtrip ist TCP, zweiter Roundtrip ist TLS, dritter Roundtrip, die Hälfte ist der Request, die andere Hälfte ist die Response. Genau. Quick macht jetzt was Kluges und packt den TCP-Teil und den TLS-Teil in einen Roundtrip zusammen. Also sagt quasi, hey, ich bin das Transportprotokoll und übrigens, ich bin auch in der Security Layer. Und schafft es, die Connection zu establishen in einem secure way innerhalb von einem einzelnen Roundtrip. Genau. Und das ist quasi die große Innovation an der ganzen Sache. Genau. Wenn wir jetzt genauer in den TLS-Handshake, da können wir näher reintauchen. Ich glaube, da bin ich auf jeweils wieder die falsche Person. Also, oder zumindest will ich mich darauf, glaube ich, ein bisschen besser vorbereiten.
Nee, das müssen wir nicht machen. Alles gut.
Genau. Das bedeutet, das können wir jetzt innerhalb von einem einzelnen Roundtrip. Und jetzt, wo wir schon bei Connection Establishment sind, Quick hat noch ein sehr, sehr schönes Feature, meiner Meinung nach. Und zwar, wenn ich eine Connection aufgebaut habe, zum Beispiel zu wikipedia.org, dann wird mir, nachdem ich die aufgebaut habe, wikipedia.org einen Resumption-Token, einen Quick-Resumption-Token geben. Und der Token sagt quasi einfach, hey, nächstes Mal, wenn du was von mir willst, hier hast du einen Token. Wenn du den mit deinem Request mitschickst, dann kannst du direkt deinen Request schicken. Und das nennt sich dann Zero-RTT.
Ja, geil. Das heißt also, man kann im Grunde schon das erste Datenpaket losschicken und dem diesen kleinen Rucksack umschnallen und dann der Türsteher weiß dann Bescheid und dann geht's direkt los.
Genau, der Türsteher kennt dich dann, ja, genau.
Ja.
Das ist eine sehr gute
Anfrage. Ja, mega gut.
Genau, ja. Genau. Also der Standard Connection Establishment nennen wir OneRTT, also ne? wir schicken...
Wenn du das erste Transport. Mal quasi zusammenkommst, ne?
Genau, Transport und Security Layer Sachen schicken wir gleichzeitig hin, kriegen gleichzeitig die Response zu und sind dann nach einem Roundtrip fertig. Und sind bereit, den Request zu schicken. Und beim zweiten, dritten und so weiter kann uns halt eben dieser Server diesen kleinen Token mitgeben, von der vorherigen Verbindung und dann können wir den mitschicken bei dem Request und können dann halt eben direkt in Zero RTT, also direkt loslegen. Da gibt es ja, Caveats cool. zu, da können wir auch noch, also da gibt es various Security Considerations, aber die übernimmt der Browser, da muss man sich als Application Owner obendrauf keine Sorgen drum machen.
Ja, genau, das muss man ja eh nicht. Ne? Das ist ja alles, was wir diskutieren, ist unten rum und im Zweifelsfall, also wir benutzen das ja auch schon, also als Webnutzende und kriegen ja gar nichts davon mit letztlich, ne?
Ja, das ist das Schöne am Web. Diese Backward Compatibility beziehungsweise Future Compatibility ist natürlich der Wahnsinn, dass da Leute einfach mit aufsteigen können, ohne wirklich was zu merken oder den Vorteil haben. Okay, so jetzt haben wir eine Connection, die haben wir entweder in OneRTT oder bei der zweiten Connection in ZeroRTT geschafft. Ja, das ist natürlich der Wahnsinn. Und von hier aus können wir jetzt eine der zwei großen Primitive von Quick nutzen, nämlich entweder ein Stream oder, wie du gerade eben schon gesagt hattest. Wir wollen ja jetzt auch Datagrams. Das bei Quick kann sowohl Streams, das kann man sich vorstellen wie einfach eine neue TCP-Connection, ne? Also eine TCP-Connection auf der TCP-Connection. Ja. Und wir haben Datagrams. Zum ersten zu den Streams. Der große Vorteil an diesen Streams ist, die haben kein Head-of-Line-Blocking auf der Transport Layer.
Weil die nicht alle quasi wie auf einer Perle aufgereiht auf einer, quasi auf einer Schiene laufen, sondern die können quasi frei parallel laufen und wenn einer blockiert wird, dann ja, tschüss, wir sehen uns später.
Genau, also ich kann Stream, wenn wir wieder dieses Beispiel von Stream 1, Stream 2, Stream 3 haben, ne? Idealerweise packe ich die jeweils in ein einzelnes UDP-Datagramm, beziehungsweise verschlüssel sie erst auf der Quick-Layer, ne? Schickt die dann als Datagrams, UDP-Datagrams raus. Und wenn jetzt das erste UDP-Datagramm verloren geht, aber dieses UDP-Datagramm 2 und 3 in unserem Quick-Stack auf der Serverseite ankommt oder in die andere Richtung, dann kann der Quick-Stack schon mal sagen, Stream 1 scheint verloren gegangen zu sein, aber Stream 2 und 3 habe ich hier und die kann ich auch schon hochgeben, also an die Application. Genau, und so können wir da direkt weitermachen. Also wir haben dieses ganze Problem von Head-of-Line-Blocking quasi gelöst. Das ist schon
sehr cool.
Und dann zusätzlich haben wir jetzt auch noch Datagrams. So, und jetzt wird es natürlich ein bisschen verwirrend, hatten wir nicht auch schon UDP-Datagrams? Also warum benutzen wir nicht einfach das? Das Problem, wenn wir einfach nur UDP-Datagrams benutzen, ist, dass es A, nicht verschlüsselt ist und don't roll your own crypto. Keine gute Idee. Wir haben schon TLS. Wir haben ja eh schon die Quick Session. Wir haben ja schon Asymmetric Crypto gemacht. Also super gut. Das können wir wiederverwenden. Das bedeutet, diese Datagrams, die Quick Datagrams sind verschlüsselt und werden dann erst in UDP Datagrams reingepackt. Und was wir ja auch schon ganz am Anfang erwähnt hatten, die werden auch congestion controlled. Also, das muss ja alles durch den gleichen Pfad im Internet. Und es macht ja jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt mit meinen Streams super vorsichtig bin und mich langsam anpasse, wie groß denn dieser Pfad ist, aber dann zig Millionen Datagrams gleichzeitig auf diesem Pfad schicke. Das bedeutet, wenn ich das Ganze auf der Quick-Layer konsolidiert habe, kann die Quick-Layer das sowohl verschlüsseln, als auch dann halt eben Congestion Control.
Das heißt, die im Grunde, die orchestriert das irgendwie, genau, die sagt im Grunde, auch vielleicht auch so ein bisschen, wie man das, wir arbeiten ja viel mit Analogien, wenn diese Autobahnauffahrten, wenn viel auf der Autobahn los ist, dann gibt's ja so diese Ampeln, die dann immer nur so ein oder zwei Autos durchlassen, dann wieder auf Rot springen. Also, dass sie dann auch sagen so, genau, also die hat halt den, Quick hat den Überblick und weiß halt, wie schnell irgendwelche Pakete losgeschickt werden sollten bei der aktuellen Verkehrslage sozusagen, ne?
Ja, die Analogie finde ich sehr gut. Ja, wir haben wirklich so eine Control Loop in unserem Quick Stack in Firefox, wo halt wirklich der Congestion Controller sagt, jo, kannst.
Ja, geil. Ja, ist ja genau das.
Genau, okay, dann haben wir jetzt, was haben wir jetzt alles geschafft? Wir haben eine Connection Establishment geschafft, ne? OneRTT oder ZeroRTT. Und wir haben jetzt diese neuen Primitive, einmal die Streams. Und wir haben die Datagrams. Die Streams, super gut, haben kein Head-of-Line-Blocking, aber den gleichen Congestion-Controller. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, wenn wir diese 6 TCP-Connections für HTTP/1 haben, ist das nicht ein Congestion-Controller. Ne? Jetzt haben wir quasi den großen Win von, wir haben Multiplexing wie in HTTP/2, aber auch noch den gleichen Congestion-Controller. Genau, alles in einem Transport. Und dann jetzt das zweite Primitiv ist diese Datagrams. Und da können wir nachher noch ganz viel einbauen, weil diese Datagrams erlauben jetzt ganz neue Applikationen auf HTTP. Ich sag mal ein paar, so Media over Quick. Web Transport ist ganz groß jetzt hier. Web Mask ist zum Beispiel ganz groß in dem Bereich. Genau. Also das erlaubt ganz viele neue Sachen. Aber ja, erstmal bauen wir daraus vielleicht jetzt gleich erstmal HTTP/3. Wir hatten noch ein anderes Shortcomings, und zwar die Idee von Connection Migrations.
Dieses, ich bin zu Hause und wechsle ins Mobilfunknetz zum Beispiel oder so, ne? Und die Verbindung geht flöten.
Genau, also diese Identifikation über dieses For-Tupel.
Ja.
Das löst Quick anders. Wir haben immer noch dieses For-Tupel, aber es ist nicht so relevant, weil Quick selber auch noch einen Identifier mit schickt. Und das nennt sich die Quick Connection ID. Diese Quick Connection ID, ich glaube, das muss ich nochmal checken. Ich glaube, es ist in den meisten Fällen 64-Bit. genau, die kann halt eben genau diese Connection identifizieren. Das bedeutet, wenn ich mich zwischen zwei Netzwerken bewege, habe ich immer noch die gleiche Connection-ID. Und kann dadurch halt eben dem Server sagen, hey, ich bin so übrigens, aber jetzt über einen anderen Pfad.
Ich bin da drüben, ja. Genau, also es kann natürlich dann wahrscheinlich immer noch sein, dass irgendwelche Antworten, die quasi zu deiner alten IP unterwegs sind, die gehen dann halt verloren. Aber sobald du dich einmal gemeldet hast wieder, weiß der Server, okay, alles klar, du bist das, ich lenke jetzt quasi die Daten um.
Genau. Und ja, wir haben ja Reliable Delivery, zumindest auf Streams. Und dann wird der Client dem Server übrigens auch noch sagen, hey, das ist hier meine neue Adresse. Und übrigens, die und die Responses zu diesen Requests habe ich übrigens noch nicht bekommen.
Ja.
Ich habe noch keine Axe dafür bekommen. Oder der Server sagt, dass er da noch keine Axe bekommen hat.
Ja.
Genau, das war die Connection Migration Geschichte. Übrigens sehr wenig genutzt aktuell, leider. Einmal wird es recht wenig auf der Serverseite angeboten. Und zum Beispiel Browser, unter anderem Firefox, unterstützen nicht jede Form der Connection Migration.
Okay, das heißt also, die Servers beherrschen einfach das, oder die können die beherrschen das noch nicht, einfach eine Connection, oder sind nicht darauf vorbereitet bislang?
Nicht alle implementieren das, genau, nicht alle Provider. Es kommt mit ziemlich viel Komplexität. Zum Beispiel, wenn ich jetzt von meinem Home Network auf mein Mobile Network wechsle, dann könnte es ja auch gut sein, dass ich ganz anders geroutet werde und vielleicht nicht mehr zu Your Big CDN Berlin, sondern Your Big CDN Frankfurt geleitet werde. Jetzt müsste dieser Big CDN irgendwie den kompletten State von dieser Connection von Berlin ganz schnell nach Frankfurt transferieren. Genau. Und das ist zum Beispiel riesige Komplexität, die dann halt eben auf der Serverseite gemacht werden
muss. Okay, also das heißt also, dass es in dem Fall ist es so vielleicht so eher so ein CDN-Anbieter-Problem, weil die ja nochmal bei sich auch wieder ein bisschen heftigeres Setup haben als ein einzelner Server, der irgendwo steht, ne?
Ja, die laufen meistens hinter einer Anycast-IP-Adresse. Und genau, das kommt mit sehr viel kompliziert. Aber ich würde mal sagen, das klammern wir hier aus. Connection-IDs an sich geben uns schon sehr viel Robustness. Also wenn sich irgendwas in meinem ID ändert, dann brechen meine Connections nicht unbedingt ab. In manchen Fällen schon, in den meisten Fällen nicht. Also es ist ein riesiger Schritt vorwärts. Und dann das andere, was ich noch erwähnen wollte. Das ist vor allen Dingen relevant im Bereich Censorship Resistance. Also wir haben mit dem Internet immer mehr Parteien, die sich irgendwie einmischen. Sei es einfach nur irgendwelche Middleboxes, die irgendwas schneller machen wollen, oder Firewalls, die Datacenter schützen wollen vor irgendwelchen neuen Protokollen, aber auch viele State Actors, die halt eben verschiedene Zensuren ausführen. Gut, auf TCP TLS kann man sich vorstellen, TCP war komplett unencrypted, dass nichts passiert. Wie du auch schon sagtest, Quick, haben wir jetzt komplett encrypted. Nach dem Connection Establishment, also währenddessen ist noch nicht alles encrypted. Natürlich nicht, das ist ja noch der Handshake am Laufen. Aber danach sind nur 2 Bit unencrypted im kompletten Quick Data Stream, also an den ganzen Datagrams, die wir da schicken. Das bedeutet, es ist auch viel schwerer für einmal Middlebox, das hatten wir ja besprochen, irgendwie was mit dem Protokoll zu ändern, aber auch zum Beispiel für Sensors viel schwerer zu erkennen, was denn genau auf dieser Connection passiert. Okay. Ja, damit habe ich jetzt eigentlich alle Vorteile von Quick. Es gibt viel, viel mehr natürlich. Das sind so viele kleine Details, aber das sind so.
Genau, wir können ja gleich noch vielleicht noch ein bisschen auf Web Transport eingehen. Aber bevor wir das tun, einfach weil du das gerade erwähnt hattest, wir haben ja gesagt, wir wollen auch durchaus Aspekte des modernen Networking Stacks hier mit einwerfen, wenn es denn passt. Und du hast ja gesagt, der Handshake ist noch nicht eben encrypted, logischerweise, weil der führt ja erst zu der Encryption, ne? Aber es gibt jetzt auch encryptedes DNS-Resolven.
Ja, da können wir einspringen.
Genau. Ich glaube, das gibt auch schon eine Weile, ne? Ist jetzt nicht so, dass es erst 2025 rauskam.
Nee, da gibt's schon ein bisschen länger, ja. Genau, um so ein bisschen Historie, also wir haben jetzt geschafft von HTTP 1 komplett unencrypted, bauen wir jetzt ein TLS mit ein, Super. HTTP2 requiren wir das TLS. Das bedeutet zumindest, die ganzen Daten werden verschlüsselt. HTTP3 verschlüsseln wir jetzt auch noch den Großteil vom Transport Stack. Ne? Also in Quick bauen wir jetzt quasi das Transport Protokoll mit der Encryption zusammen. Super. Mhm. Aber jetzt alles, was davor passiert, ist immer noch nicht verschlüsselt. Und da, wie du genau sagtest, ist es halt eben hauptsächlich der DNS-Lookup. Der ist aktuell in den meisten Fällen, ich kenne mir gerade die, ich habe übrigens zu ziemlich vielen von dem, was wir heute besprochen haben, Daten, vielleicht soll ich da ein bisschen mehr einbauen. Aktuell macht Firefox an DNS-Requests sind 88% unverschlüsselt. Ja. Genau. Das läuft in den meisten Fällen so, dass der zum Beispiel mein Laptop hier zu meinem Router all dem hingeht und den halt eben fragt, wer ist eigentlich Wikipedia.org? Mhm. Und mein Router das dann wahrscheinlich noch nicht weiß und geht dann zum ISP.
Genau, weil ich habe nämlich das, wo du es jetzt gerade sagst, ich erinnere mich, ich glaube, das habe ich nämlich in meiner Fritzbox eingestellt. Da konnte ich das nämlich, oder habe ich das umgestellt irgendwann, dass er das auch encrypted macht. Mhm.
Okay.
Genau, ich weiß aber nicht mehr, was der DNS-Server war, ob das dann irgendwie Cloudflare war wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, es war Cloudflare. Ich sage jetzt einfach mal, es war Cloudflare. Yeah. Aber gut, das macht da Sinn, was du sagst, ne? Weil quasi die meisten DNS-Anfragen hinter einem Router landen beim Router und in einem, vielleicht, sagen wir mal, in einem Company-Netzwerk, da ist es vielleicht dann schon wieder, könnte es relevanter sein. Mhm. Aber so ansonsten ist in dem Umfeld das vielleicht auch nicht nötig mit der Encryption, weil eben der böse State Actor nicht, also vielleicht bei manchen Leuten schon, aber bei mir noch nicht rumschüffelt, sondern der grast ja eher so irgendwo an Knotenpunkten im Netz Dinge ab, ne?
Das weiß ich nicht.
Da, ja, also gut, die können natürlich theoretisch hier einbrechen, wenn die sagen, hey, hier der Shep, den müssen wir uns mal, yeah. Den müssen wir uns mal genauer angucken und da verwanzen wir mal schön den Router. Mhm.
Ist viel einfacher. Also ich muss ja nur irgendein Gerät in deinem Netzwerk hacken und dieses Gerät läuft ja in deinem Netzwerk und hat somit Zugriff auf deinen Router. Und dein Passwort ist wahrscheinlich nicht besonders komplex, denke ich jetzt einfach mal, von deinem Router.
Hey,
das bedeutet,
hallo?
Ich habe sehr, sehr viele Stunden mit dem Gerät, in denen ich sehr einfach deinen Router hacken kann. Und von da aus konfiguriere ich dann dein DNS und weiß somit deine komplette Browsing-History von all deinen Geräten. Mhm. Also ich sehe auf jeden Fall den Attack Vector hier. Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir verschlüsseln sollten, nicht nur im Business-Kontext. Und das ist auch, warum zum Beispiel Mozilla diese ganze Idee von Encrypted DNS so sehr pusht. Warum das relevant ist, also einmal, es ist recht einfach, in diese Chain reinzukommen, also in diesen DNS Recursive Resolver Chain reinzukommen.
Ja.
Und mein DNS leakt ja meine komplette Browsing-History, zumindest alle URLs, auf die ich gehe. Ne?
Ja.
Alles muss ja irgendwie immer resolved sein.
Ja, genau. Zumindest alle Hosts, ne? Also die
alle du Hosts besuchst.
Ja. Ja, ist ja im Grunde wie die Telefon- und Telefonie-Metadaten, ne? wo ja auch gesagt wird, nein, wir speichern ja nur Metadaten, die sind ja gar nicht schlimm. Und man kann ja dann, da haben ja dann auch Forschende verschiedene Sachen dann eben nachweisen können, allein auf Basis dieser Daten, also so irgendwie Beziehungsgeflechte, vielleicht auch irgendwie Bewegungsprofile und so weiter, ne? Und sowas geht dann aufs Internet übertragen damit auch.
Ja, genau. Okay, also wir wollen, ich glaube, wir haben Konsens zwischen uns zwei, wir wollen den Kram verschlüsseln. Genau. Und wie machen wir das jetzt am besten? Da gab es ganz viele Überlegungen und ich würde sagen, die Nummer eins oder zumindest auf jeden Fall, was Mozilla am meisten verfolgt und was ich denke, was auch im Internet in der langfristig halt eben ausrollen wird. Aktuell sehen wir davon ungefähr 10% von allen Firefox-Usern, ist DOH, DNS over HTTPS. Mhm. So. Jetzt fragen sich natürlich viele, warum nehme ich jetzt in meinem schönen OSI-Layer, warum nehme ich jetzt etwas ziemlich weit unten und packe das auf die oberste Ebene, die ich überhaupt habe, ne, auf dieses HTTPS obendrauf. Warum brauchen wir die komplexe Komplexität von HTTPS?
Also weil das ja quasi TLS-Zertifikat auf HTTP oder das ist ja in HTTP 3 und Quick mit drin und das dann wiederum auf UDP und dann quasi man baut diesen Turm und damit macht man das, während bisher DNS-Abfragen einfach UDP-basiert waren, ne? Richtig?
Teilweise TCP, aber hauptsächlich UDP, richtig? Mhm. Genau. Also einfach dieses Request-Response. Genau.
Aber wahrscheinlich, weil man das sonst nicht verschlüsseln könnte, oder?
Man könnte auf andere Seiten, andere Art und Weisen verschlüsseln. Es ist natürlich immer, Verschlüsselung ist sehr kompliziert und Verschlüsselung ohne einen Handshake in einem asymmetric Crypto-Kontext ist doubly so. Also deutlich komplizierter nochmal. Genau, aber möglich. Also man hätte auch eigene Encryption-Protokolls bauen können. Oder man hätte auch zum Beispiel auf HTTP verzichten können. Also es gibt auch zum Beispiel DOT. Genau, also es gibt ganz viele Alternativen. Aber was ich denke, was sich durchsetzen wird, ist diese HTTPS, also über HTTPS. Muss übrigens nicht über HTTP3, kann auch HTTPS H2 sein, HTTP2. Mhm. Darauf bauen wir das Ganze jetzt. Warum? Einmal wegen der PKI, die Web-PKI, die Public Key Infrastructure. Also die ganzen Certificate Authorities, die du ganz am Anfang erwähnt hattest, wie zum Beispiel Let's Encrypt und so weiter, ermöglichen es uns im Internet, uns gegenseitig zu authentifizieren zu können. Genau. Und am besten bauen wir das nicht nochmal neu. Mhm. Das heißt, sehen wir ein bisschen in dem DNSSEC-Feld. DNSSEC hat sich nicht bis zum End-User durchgesetzt. Leider. Und stattdessen machen wir das Ganze quasi jetzt nicht neu, sondern bauen halt eben auf was Bestehendem, nämlich HTTPS. Mhm. Dann zusätzlich, es gibt riesig viel Software rund um HTTP. Das bedeutet, wenn ich einen DNS-Server bauen möchte, dann kann ich halt eben einfach eine dieser vielen Bibliotheken benutzen. Das ganze cool. Tooling existiert natürlich. Ne? Mhm. Dann können wir jetzt, wenn wir auf HTTPS aufbauen, können wir darüber zum Beispiel auch auf Quick aufbauen, also auf HTTP3. Und wie wir ganz am Anfang besprochen hatten, als wir diese Bridge zu Quick gebaut haben, Quick hat zum Beispiel Zero RTT. Das bedeutet, wenn jetzt andere Leute sagen, DOH, das ist viel zu viel Overhead, ne? Also UDP schicke ich einfach nur eine Request, Response, habe ich alles, das ist viel zu schlimm mit DOH, kann man da gleichzeitig sagen, nein, eigentlich nicht, weil mit DOH über HTTP3 kann ich Zero RTT machen und habe dann genau oder ähnlich viel Overhead, aber die ganze Encryption dabei. Also ganz, ganz viele kleine Vorteile, die uns halt eben ermöglichen, einfach diese DNS auf HTTPS oben drauf packen. Und das halt eben die beste Lösung ist, unserer Meinung nach.
Ja, cool.
Genau. Da meintest du jetzt gerade eben, du hast wahrscheinlich irgendeine URL auf deinem Router konfiguriert. Das ist genau das Problem. Es ist nicht so, dass jetzt einfach nur die Clients halt eben mitspielen müssen und halt eben HTTPS können müssen. Sondern sind halt eben leider auch all die Server. Und die meisten ISPs zum Beispiel, die bieten gar kein DOH an. Also die geben dir klassisch DNS Route 53 über Port 53 bieten sie dir an. Aber halt eben den DOH-Endpoint geben die meisten ISPs gar nicht zur Verfügung. Mhm. Und deswegen hast du wahrscheinlich in deinem Router zum Beispiel Cloudflare angegeben. Weil Cloudflare halt eben einen DOH-Endpoint anbietet, also Cloudflare hat ja zum Beispiel 1.1.1.1 und das ist halt eben unter anderem auch über die DOHL erreichbar.
Ja, genau. Ich habe in meinem Router dann eben quasi den Standard von meinem ISP durchgereichten DNS-Server, den habe ich dann ausgetauscht eben durch die IP-Adresse von Cloudflares DNS-Servern, die das dann können.
Ja, das ist mal eine super Sache. Also das bedeutet, dein Rechner macht einen Standard DNS-Anfrage zu einem Router, ne? Und dein Router macht dann die verschlüsselte Verbindung zu Cloudflare. 1A, super. Aber wäre es nicht noch cooler, wenn stattdessen dein Rechner das direkt machen würde?
Ne? Also dieses cooler. Ich weiß aber nicht, ob meine Fritzbox quasi auch als DNS-Server DOH unterstützt.
Genau. Keine Ahnung. Da gibt es jetzt zwei Wege. Also entweder dein Rechner verbindet sich direkt zu Cloudflare, ne? Das ist ein Weg. Oder dein Rechner verbindet sich zum Router und dann weiter.
Genau, wobei zu Cloudflare wäre ja blöd. Das wäre dann irgendwie schwierig für meine lokalen Geräte, ne, wenn ich an die ran will.
Ja. Also was Firefox zum Beispiel da macht, also by default, in den meisten Fällen macht Firefox kein DOH, sondern halt eben einfach Standard DNS. Mhm. In anderen Fällen, in manchen Ländern, aber auch in verschiedenen Konfigurationen, kann man ganz einfach einstellen in den Settings, kannst du zum Beispiel DOH für alle externen IPs machen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du jetzt auf wikipedia.org gehst, würdest du dann zum Beispiel Cloudflare als DOH-Provider halt eben anfragen, hey, wer ist eigentlich wikipedia.org? Aber gleichzeitig, wenn du auf deinen lokalen Netzwerk zugreifen willst, würde das dann immer noch über deinen lokalen DNS laufen.
Das ist gut.
Genau. Genau. Das sehen wir aktuell in Firefox rund um die 11%. Andere Browser machen das auch, DOH. Betriebssysteme machen das zum Beispiel auch. Also auf Android gibt es auch eine DOH-Option und so weiter. Also langsam bewegt sich dieses Ökosystem in Richtung DOH. Das Problem ist, dass halt eben sehr viele Server oder Recursive Resolver das noch nicht anbieten.
Ja, okay.
Aber somit haben wir jetzt quasi den ersten Schritt unserer Pipeline. Also von, ich gebe was in der URL-Leiste oben ein, klick Enter, drück Enter. Bis halt eben, ich habe eine Request-Response und habe dann eine Index-HTML vor mir. Genau, jetzt haben wir diesen ersten Schritt schon mal verschlüsselt, ne? Also wie resolve ich Wikipedia.org? Ja. Genau. Und dann gibt's jetzt noch ein Zwischenstück zwischen der eigentlichen Transport-Connection, also Quick, und DOH. Dann können wir jetzt noch in ECH eingehen, wenn du möchtest.
ECH?
Genau, und das wäre jetzt noch der letzte kleine Bindeglied dazwischen.
Ja, hau raus. Habe ich noch eine Frage zu HTTP3, die mir noch eingefallen ist aus der Praxis. Genau, tatsächlich.
Ja. Yeah. Also wie sich mal wieder rausstellt, das Internet ist deutlich komplexer, als man denkt. Mhm. Genau, also wir haben DOH, wir resolven damit Wikipedia.org und haben das komplett verschlüsselt gemacht. Das Ganze läuft auf HTTPS, das bedeutet nach außen hin, wirkt es einfach so, als hätten wir einfach eine HTTP Request irgendwo hingeschickt. Ne? Mhm. Niemand weiß, dass das DOH ist.
Ja, okay. Dann ist auch sozusagen die Absicht des Requests nicht so offensichtlich.
Genau. Man weiß noch nicht mal, was das denn eigentlich war. Gut, das Ding geht an Cloudflare und das geht an deren DOH-Endpoint. Also es ist suggestiv, aber man weiß es nicht sicher. Genau. Das ist auch wiederum ein Censorship-Resistance-Mechanismus. Umso mehr wir auf HTTPS aufbauen, also umso mehr wir auf eine Ebene bauen, die verschlüsselt, die selbst verschlüsselt ist, HTTPS, umso weniger kann man Zensur ausführen.
Ja.
Weil alles dann einfach wie HTTPS aussieht.
Mhm.
Okay, also wir haben den DOH, wir haben die Name Resolution gemacht. Jetzt wollen wir uns an Wikipedia.org verbinden. Und jetzt kommt der kleine Gotcha im Internet. Wenn ich einen TLS-Handshake mache, dann schicke ich in dem TLS-Handshake immer noch die SNI mit, den Server Name Indicator. Und zwar sage ich in dem TLS-Handshake, hey, das hier ist ein TLS-Handshake für Wikipedia.org. Das bedeutet, ich habe super diese Name Resolution encrypted gemacht, ne? Und schick dann ins Internet raus, hey, übrigens, diese TCP-Connection, will ich den TLS-Handshake mit der Wikipedia.org machen.
Okay.
Das ist nicht ideal.
Nee.
So. Und idealerweise würden wir jetzt diese SNI, den Server Name Indicator, auch noch verschlüsseln. Genau, und da gab es verschiedene Efforts, unter einem Encrypted SNI und so weiter. Und was jetzt inzwischen auch standardisiert ist, in RFC ist Encrypted Client Hello. In dem TLS-Handshake, die erste Message vom Client heißt das Client-Hello und dann kommt Server-Hello zurück. Und ECH ermöglicht es diesem Client, diese Client-Message schön zu verschlüsseln.
Mhm.
Und das wird von Anfang an schon verschlüsseln und schon dieses Wikipedia.org schon verschlüsselt abschicken. Genau. So, wenn wir was verschlüsseln wollen, brauchen wir dafür auch immer einen Schlüssel, weil wir brauchen ja asymmetrische Cryptography machen.
Ja.
Und diesen Schlüssel
also so rum ist ja spannend, ja.
Den Schlüssel kriege ich aus dem DNS raus. Das bedeutet, ich mache einen DNS-Request für wikipedia.org und frage quasi den DNS-Server, hey, ich brauche übrigens die IP und ich brauche auch noch den Schlüssel, mit dem ich mein Title verschlüsseln kann.
Ja, okay.
Genau, das bekomme ich alles vom DNS und dann kann ich das Ganze verschlüsseln. So, und dann mache ich meinen Quick-Handshake und ab dann, sobald meine Connection established ist, werde ich nur noch 2 Bit im Cleartext raussenden.
Mhm.
Und somit bin ich super verschlüsselt unterwegs. Das ist übrigens nicht, dass nur Firefox das macht, das machen auch noch andere Browser. Genau, ich erkläre es nur jetzt halt eben aus der Perspektive von Firefox.
Ja.
Das klingt alles super. Die Adoption von HTTPS ist großartig im Internet. Also, ich glaube, da hatte ich auch eine Zahl. Wir sehen aktuell 92% des kompletten Internet-Traffics verschlüsselt, 6% lokal und dann den Remaining ist HTTP ohne Verschlüsselung. Also HTTPS hat geklappt auf dem Internet. Super.
Ja.
Erster Schritt. Ja. Quick machen wir ungefähr so 25%. Also auch, wir sind auf dem richtigen Weg. Ne?
Mhm.
Also das werden wir auch
schaffen. Auch schon nicht übel. Also
genau. DOH machen wir ungefähr 10%. Gar nicht mal so schlecht. ECH machen wir in 0,3% der Fälle. Mhm. Das machen wir sehr wenig.
Genau. Ja, aber das liegt ja wahrscheinlich dann wiederum an den Servern von Wikipedia oder so, dass die das ja auch wieder können müssen, oder?
Und die müssen das können. Es ist gerade erst ein RFC geworden und es gibt allerlei Caveats noch drumherum.
Genau. Mhm. Okay, naja gut, aber ich hatte ja eingangs erzählt, dass es vor 10 Jahren mit Let's Encrypt losging und jetzt sehen wir ja, wo wir stehen. Hat sicherlich auch beigetragen, dass irgendwie Formulare nicht automatisch ausgefüllt wurden mehr von den Browsern, weil die gesagt haben, das ist jetzt hier irgendwie keine sichere Umgebung und natürlich auch die ganzen Privacy-Leaking Web-APIs, die dann zurückgestutzt wurden und nicht mehr auf HTTP liefen. Also sowas wie Geolocation, glaube ich, und Co. kannst du ja mittlerweile gar nicht mehr, also die verweigern einfach ihre Mitarbeit unter HTTP. Und das war dann sozusagen, also das war dann so, der Pull war, hey, das ist cool und verschlüsselt und Let's Encrypt macht es dir leicht. Und der Push war, den man halt auch immer braucht, waren dann eben so diese ganzen Death by a Thousand Paper Cuts, die der Browser dann durchgeführt hat, dass man dann gesagt hat, so, jetzt komm, hol ich mir das Zertifikat.
Ja, da haben sich die Browser sehr viel eingesetzt. Und meiner Meinung nach genau das Richtige, ja. Ja. Also das Internet als heute, zumindest von der Verschlüsselungsperspektive, da sind wir an einem ganz anderen Ort, ja, an einem viel besseren.
Ja, auch vom Timing ganz gut. Also das ist ja auch genau die Zeit gewesen, wo das ja im Grunde zugenommen hat, ne, dass eben Daten abgegriffen werden, Snowden und Co., ne. 2013 war das ja, glaube ich, schon lange her. Ja, genau. Ich hatte noch eine Frage, und zwar bei uns im Projekt haben wir haben noch nicht auf HTTP 3 umgestellt. Wir haben das gerade gemacht. Also wir jetzt nicht Cloudflare also vor unsere Sachen hängen, sondern das mit eigener Infrastruktur machen. Mhm. Und da haben wir das Staging-System umgestellt. Mhm. Und als ich das ausprobiert habe, im Browser, da sah es gut aus und ich habe dann Webpage-Test gegenlaufen lassen und der hat mir gesagt, das wäre HTTP 2 und wir sind dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass es so ist, dass die erste Verbindung zu uns, also mit HTTP 2 gemacht wird und weil es ja nur eine TCP-Connection ist, wird die dann weiterverwendet für die gesamte für die Seiten, für alle anderen Ressourcen. Mhm. Und dann lernt er dabei, dass dieser Server aber HTTP 3 spricht, merkt sich das und ab dem zweiten Request an den Server oder ab der zweiten Connection an den Server spricht man HTTP 3. Ist korrekt, oder?
Ja, genau. Also das hatten wir auch irgendwann, ne? Das Internet muss sowohl in beide Richtungen immer compatible sein. Von HTTP 1 auf HTTP 2 haben wir es im TLS-Handshake geschafft.
Ja.
Im TLS gibt es das ALPN, Application Layer Protocol Name, Protocol Negotiation. haben wir da das Ganze negotiated und können dann die gleiche TCP-Connection benutzen. Ne? Mhm. Jetzt sind wir allerdings in der Quick World. Das bedeutet, ich kann dann nicht zum Beispiel in dem TLS-Layer von der TCP-Connection kann ich dann jetzt nicht ALPN sagen, übrigens HTTP3 und dann halt eben diese gleiche TCP-Connection für HTTP3 benutzen,
weil
HTTP3 immer nur auf Quick läuft.
Ja.
Genau, das bedeutet, wir brauchen jetzt einen anderen Upgrade-Path. Der ist fundamental anders als von H1 zu H2, HTTP1 zu HTTP2. Mhm. Genau, und da gibt es jetzt zwei Wege. Und da gibt es verschiedene Behaviors von den Browsern.
Okay.
Der eine
Weg, den das dann, ich sag einen.
Ja, sehr gut. Einen hast du gerade schon gesagt.
Ach so, einen habe ich schon gesagt. Okay, dann weiß ich auch den anderen wahrscheinlich.
Okay.
Und zwar kann man das jetzt in seine DNS-Einträge eintragen, ne? Dass man HTTP 3 spricht und dann wird die erste Connection direkt mit HTTP 3 aufgebaut.
Genau. Also wir hatten schon ganz lange den HTTP-Header als Service, um halt eben damit ein Server sagen kann, ich bin übrigens auch hier erreichbar. Und das haben dann die HTTP-3-Leute genommen und haben sich gedacht, super, nehmen wir einfach das. Das bedeutet, der Browser macht erstmal eine HTTP-2-Connection, lernt dann, der Server kann übrigens auch HTTP-3, speichert sich das ab für alle zukünftigen Connections, macht vielleicht sogar optimistisch schon mal eine HTTP-3-Connection auf, damit wenn die funktioniert, dass ich die ab jetzt benutze, weil HTTP/3 in den meisten Fällen besser ist als HTTP/2. Mhm.
Also du meinst direkt beim ersten Mal dann quasi beide parallel oder was? Oder?
Genau, das ist teilweise zum Beispiel, wird Firefox das machen, setzt sich ja dem, Firefox macht die HTTP/2-Connection auf, kriegt dann zum Beispiel über die Etherindex-HTML den HTTP-Header als Service H3:443, also ich kann auch HTTP/3. Und dann würde Firefox schon mal eine HTTP/3-Verbindung dahin aufmachen, in der Annahme, dass wir wahrscheinlich noch mehr Requests senden werden und die ja dann auch über HTTP/3 stattdessen senden können.
Und es hat ja auch noch einen Vorteil, dass er nämlich dann das Token bekommt.
Den Resumption-Token. Oh, sehr
genau,
gut.
Genau. Dass er beim zweiten Besuch dann noch schneller unterwegs ist.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, sehr gut. genau, den kriegen wir auch noch. Genau, das ist der eine Upgrade-Part, also über diesen Alt-Service. Ist nicht ganz ideal, weil es immer auf dem zweiten Attempt. User gehen meistens immer auf die gleichen Websites, ne? Das bedeutet, wenn wir meistens machen, können User nicht 1, 2 oder 3, sondern 10, 20, 50 innerhalb von einer Woche in terms of connections zu einem Server. Das macht total Sinn, den dann zu speichern und ab dann machen wir dann halt eben HTTP/3. Mhm. Aber wir können es halt eben noch besser und das hast du auch gerade erwähnt. Wir können ja im HTTPS DNS Record, so ein bisschen so ein Catch-All-Ding geworden. Da können wir ja auch reinschreiben, ach übrigens, ich spreche auch HTTP/3. Genau, und dann Firefox macht erstmal, oder die meisten Browser werden dann halt eben erstmal die DNS-Records sich holen, also ein A-Record, einen Quad-A, also IPv4, IPv6 und dann zusätzlich noch ein HTTPS-Record. Und in dem HTTPS-Record würde dann drin unter anderem drinstehen, das hier ist mein ECH-Key, also damit kannst du meine SNI verschlüsseln. Und ich spreche übrigens auch noch HTTP/3. Und so kann ich dann direkt auf den ersten Connection-Attempt HTTP/3 sprechen.
Ja. Ja, genau. Das wollte ich nur, das fiel mir noch ein, dass weil wir das eben in der Praxis hatten und mich das erstmal irritiert hatte und dann kam mir drauf, das muss ja so sein, Webpage-Tests sind ja im Prinzip immer frische Instanzen, die wissen ja von nix. Das will man ja auch so haben, ne? Man will ja quasi sehen, wie es im Worst Case aussieht beim ersten Besuch. Und wenn man da keinen Repeated Visit Test macht, dann dann sieht man erstmal so, HTTP/2, merkwürdig. Aber das, was dann auch witzig war, beim Repeated-Test, ich glaube, da kam Webpage-Test irgendwie auch wiederum nicht mit klar, weil ich habe dann nur noch die HTTP/2-Requests im Wasserfall gesehen. Mhm. Also, und ich habe dann aus dem Fehlen der anderen Requests, weil die Seite hatte ja schon offenbar abrufen können, geschlossen, dass das vielleicht eher so ein Shortcoming vom Webpage-Test war und dass dann diese Ressourcen alle auf HTTP/3 liefen und er dann einfach, vielleicht ist auch das Waterfall-Tool oder das Netzwerk-Tool TCP-basiert und das greift dann natürlich nicht mehr, ne?
Ja, ich kenne mich selber nicht mit Webtest aus und
da kann man halt so schöne Sachen sich angucken, ne? Ob ein HTTP/2-Server irgendwie die Prioritäten beachtet, die der Browser mitschickt, also oder ob der irgendwie einfach alles gleich rüberschiebt und dadurch eben Sachen, die wichtig sind, langsam macht und Sachen, die unwichtig sind, irgendwie schnell.
Wenn ich hier noch eine Sache, vielleicht, weil ich gerade eben einige Zahlen erwähnt hatte, wahrscheinlich die spannendste Zahl dieses ganzen Introduction von HTTP/3. Ja, wir haben jetzt allerlei Optimisierungen in HTTP/3 im Vergleich zu HTTP/2. Ne? Und der größte ist dieses OneRTT und ZeroRTT. Also, dass ich Transport und TLS zusammenpacke und auf die zweite Connection dann auch noch ZeroRTT, also direkt mal einen Request senden kann. Und wir tracken zum Beispiel in Firefox die Metrik Time to Request Start. Genau, ist nicht der First Contentful Paint, aber Time to Request Start, also nah dran. Und da im 75. Perzentil über die komplette Firefox Population sehen wir in HTTP/1 und HTTP/2 ungefähr 300 Millisekunden, 300 bis 250. Und mit HTTP/3 sehen wir 150 Millisekunden.
Ja, das ist
die Hälfte.
Ja, das ist viel.
Nun muss man statistisch natürlich jetzt dazu sagen, Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass diese ganzen HTTP3-Server auch einfach die besseren Server sind. Also zum Beispiel eine Firma, die sich leisten kann oder die Engineering Power hat, HTTP3 auszurollen, die werden wahrscheinlich auch sehr gute Rechenzentren haben. Ne? Das ist auch dabei zu beachten. Das bedeutet, dieser Gewinn an Latency ist nicht nur, weil sie halt eben HTTP3 benutzen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es ein signifikanter Teil davon ist. Und der größte Teil hier wirklich halt eben, wir machen innerhalb von einem Roundtrip können wir schon Requests senden. Genau.
Ja, sehr geil.
Alle diese Daten, die ich übrigens teile, sind alle öffentlich verfügbar. Also Mozilla ist ja sehr zurückhaltend immer in Daten sammeln. Also wir wissen zum Beispiel nicht, auf welchen Origins User unterwegs sind, aber alle aggregierten Daten, alle die wir sammeln, sind rein technische Daten, die geben wir dann auch allen zur Verfügung. Also kann man einfach mal online schauen, Firefox Dataset, und kann dann all diese als Public Dataset halt eben einsehen.
Ja. Versuche ich mal zu finden. Genau, ich guck mal, ob ich das noch finde und in die Shownotes packen kann.
Ja, das packe ich dir auch einfach mal in unser
super. Da unten. Genau, und ich habe jetzt noch eine, also wir sind, wir nehmen ja schon eine Weile auf. Wir haben das super quasi abgezirkelt. Und ich wollte vielleicht noch eine Frage hinten anschließen, vielleicht kannst du nur ganz kurz was über die Web Transport API erzählen, die ist jetzt nicht mehr ganz brandneu. Also ich habe mal nachgeguckt. Also genau, in Safari wird die zwar nicht unterstützt, aber in Firefox und den Chromium-Browsern sehr wohl. Mhm. Auch eine ganze Weile schon. Und genau, Webtransport habe ich persönlich jetzt noch nicht so oft gesehen, aber ist im Grunde benutzt man da, wo man bisher vielleicht WebSockets benutzt hat und vielleicht in Zukunft auch für diese Datagramm-Szenarien, die ja momentan gar nicht abbildbar sind, glaube ich, oder? Also also nicht wirklich.
Nicht als Web-Application, ja.
Ja, genau.
Ja, genau. Also du hast schon richtig gesagt, ist quasi die nächste Evolution von WebSockets. Genau. WebTransport ist aktuell ein Draft bei der W3C und bei der IETF. Aber wie du auch schon gesagt hattest, zum Beispiel Firefox und Chrome haben es schon. Und soweit ich weiß, hat Safari es bald hinter einer Developer-Flag. Ich weiß nicht genau, wie es bei Safari heißt.
Ja, genau. Also das ist entsprechend markiert, dass man das wahrscheinlich freischalten kann in den Developer-Settings, aber ist noch nicht geschickt.
Genau. Und jetzt haben wir WebSockets hat halt eben allerlei Probleme, die es vor allen Dingen halt eben dadurch hat, dass es zum Beispiel auf HTTP2 läuft und somit alles halt eben auch von TCP wieder mitbekommt. Also zum Beispiel Head-of-Line-Blocking. Und dieses Web-Transport ist quasi eine erneuerte API statt WebSockets. Also einige Vorteile auf der Web-Plattform-Ebene rund um die APIs, also deutlich modernere APIs. Aber dadurch, dass es auch auf HTTP3 laufen kann, ist es halt eben, hat es all diese Vorteile von HTTP3. Zum Beispiel kein Head-of-Line-Blocking. Oder wie du gerade meintest, haben wir jetzt plötzlich Datagrams in der Web-Plattform drin. Das wird, man kann solche Sachen wie, weiß nicht, latency-sensitive Sachen wie zum Beispiel Videocalls ganz anders abbilden. Oder man kann zum Beispiel Spielstate vom Online-Gaming irgendwie anders abbilden und so weiter. Also allerlei Use-Cases da. Genau. Aktuell gibt es noch keine großen User von Web-Transport, aber das ist vielleicht auch einfach ein Henne-Ei-Problem. Weil auf der einen Seite supporten es halt eben noch nicht alle Browser.
Ja.
Genau, aber auf der anderen Seite gibt es auch noch nicht so viele User. Der größte Effort in dem Bereich ist Media Over Quick. Media Over Quick ist bei der IETF eine große Working Group, die halt eben versucht, so den Web-Media-Stack auf einen neueren Transport-Stack, also auf Web-Transport obendrauf zu bauen.
Naja, okay. Auf Web-Transport aufbauend.
Genau, also die letzte Meile zum Browser ist dann halt eben über Web-Transport. Ja, ist ein ziemlich großes Projekt, wird auch noch viel daran gearbeitet. Zum Beispiel die IETF ist aktuell bei Draft 14. Ich denke, da kommt noch mehr.
Ja.
Genau. Und Firefox.
Das heißt Media over Quick oder wie ist es?
Genau, MOQ, ja. Media over Quick. Eigentlich sollte es heißen Media over Web Transport, aber Web Transport im Endeffekt ist einfach nur eine ganz dünner Wrapper um die ganzen Quick-Primitive, nämlich halt eben Streams und Datagrams.
Ja, wahrscheinlich bräuchte es auch dann für Web Transport so eine Library. Ich weiß nicht, wie die hieß damals, aber ich weiß noch so um 2011, 12 rum, da gab es doch für Node.js so eine Library, die so, wenn man Websockets hatte, hat das Websockets benutzt und sonst, wenn Ajax möglich war, hat man Ajax benutzt, ist man darauf zurückgefallen und dann gab es irgendwie noch HTTP Longpolling so als Last Resort oder so und man bräuchte im Grunde jetzt eine Library, die Webtransport nutzt und eben vielleicht auf Websockets zurückfällt.
Ja. Also ich würde sagen, eine erste Iteration werden halt eben die Leute sein, die das einfach direkt ausprobieren, ne? Also selber implementieren. Dann denke ich, dass irgendwann halt eben Libraries existieren werden, die halt eben diesen Fallback handeln. Und dann würde ich denken, dass es irgendwann so weit supported ist im Browser und auf dem Server, dass halt eben das gar nicht mehr relevant ist.
Ja.
Dass hoffentlich halt eben irgendwann alles Web-Transport spricht.
Ja, so wie das mit Websockets ja auch heutzutage der Fall ist.
Ja. Ja, genau.
Ja, super. Mensch, das war mega gut.
Ja, wir haben riesig viel besprochen.
Ja.
Wie genau, funktioniert aber das Internet, ja?
Genau, wie funktioniert das Internet? Aber das ist ja auch wichtig. Also genau, das hatte ich auch in der Vorbesprechung gesagt. Ich finde das einfach gut. Also wir nutzen das alles. Und im Grunde könnten wir uns auch einfach damit gar nicht befassen. Außer wenn wir uns dann doch damit befassen müssen, weil das ist ja dann immer so, oder wie wenn man irgendwie eine Kamera bedient, dann will man diese fette Anleitung ja auch nicht lesen, dann will man erstmal machen und tun und dann kommen so Fragen und dann wundert man sich und warum ist dies und das und jenes so und dann interessiert mich das irgendwie dann doch, was da dahinter steht, weil und wenn ich die Mechaniken kenne, dann kann ich auch einfach besser verstehen, warum Dinge sind, wie sie sind.
Ja.
Und ich find's auch total spannend, also total interessant. Also mich hat das null gelangweilt, ich fand's super. Ich hoffe, unsere Hörerinnen auch. Genau, und auch genau direkt mal der Aufruf, wenn ihr das die Folge gut fandet, dann genauso schreibt uns das mal und oder dem Max. Würde mich mal interessieren, was ihr von so einem low-leveligen Thema haltet.
Ja, sehr gerne, Jan.
Genau. Ja, vielen, vielen Dank, Max, für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ich würde ja sagen, gerne wieder. Die Frage ist, was und wann? Das wissen wir nicht. Genau, also HTTP 4 haben wir schon gesagt, das wird es vielleicht so schnell nicht geben.
Das nicht. Solche Sachen wie Mask sind, glaube ich, sehr spannend. Also was können wir jetzt alles noch auf HTTPS obendrauf bauen? Genau, das hat allerlei Vorteile. Im Webtransport gibt es mal ganz viel mit Media over Quick unter anderem. Dann ganz groß ist aktuell Happy Eyeballs zum Beispiel. Ist auch ein ITF-Effort. Wie wir halt eben noch schneller jetzt über verschiedene Protokolle connecten können. Und dann, DOH ist nochmal ein viel größeres Fass, als wir heute aufgemacht haben.
Ja. Ja, da ist halt so das Problem, da gibt's dann so bei Happy Eyeballs und was andere, was du gesagt hattest.
Mask?
Ja, Mask. Gibt's da eine Connection zur Webplattform, zu so quasi Menschen wie uns, die mit
Ja, also Happy Eyeballs ist ganz viel, das ist sehr relevant auf der Serverseite. Also wie kann ich meinen Server so positionieren, dass ein Browser möglichst schnell halt eine Connection aufbauen kann zu meinem Webserver. Also das ist, glaube ich, ein sehr spannender Aspekt. Mask ist eher für die relevant, die sich mit VPNs beschäftigen oder generell mit Proxying. Also wie kann ich Sachen in eine andere Sache tunneln?
Ja, genau. Das hatte ich nämlich da auch so grob rausgelesen. Es ist so eine Art VPN auf HTTP, in HTTP eingebettet sein soll.
Genau.
Genau, aber vielleicht machen wir so eine richtig knüppelharte Folge nochmal, wo wir dann diese ganzen krassen Sachen machen.
Ja, gern.
Ja, cool. Dann, genau, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder Lob, dann, wie gesagt, gerne her damit. Und machen wir jetzt den Deckel drauf. Nächste Woche geht's weiter. Ah ja, genau, da hat sich wieder die Dreifaltigkeit aus Kiki, Stefan und Peter zusammengefunden und ranten und lästern ab über Dinge. Mutmaßlich TypeScript oder vielleicht loben sie die Dinge auch. TypeScript und React könnte das Thema sein. Und das wird bestimmt lustig. Da höre ich selber auch dann auf jeden Fall rein. Genau, danke schön. Liebe Grüße nach Berlin. Und genau, bis bald.
Lieben Dank. Tschüss.
Tschüss.